Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
So, da sind wir wieder mit einer regulären Folge am 1.7.2025. Die Zeit rast. Bei 35 Grad im Schatten. Carsten, bist du draußen oder drin? Hallo Carsten, hallo Podcast.
Ich bin hier, moin, hi. Ich bin hier drin, habe die Vorhänge zugezogen in meinem Office und ja.
Damit niemand deiner Nachbarn sieht, dass du bei der Hitze nackt am Schreibtisch sitzt.
Genau.
Ich hatte mal einen Nachbarn, der saß oft nackt am Schreibtisch.
Sehr gut.
Ich habe selten hingeguckt, weil ich nicht wissen wollte, warum er das tut.
Da steht auch schon ein Grund dahinter, oder?
Hast du dich von der Kieler Woche erholt?
Naja, geht so. Ist noch nicht so lange her. Ich leck noch meine Wunde. Heute wollte ich mache mal so ein kleines Mini-Sportprogramm. Da wollte ich so ein paar kleine Liegestützchen machen.
Was sind denn Liegestützchen?
Stützchen. Ich mache
kleine Liegestützchen.
Weil ich nicht so angeben wollte, dass ich irgendwie 5000 Liegestütze jeden Tag mache. Und dann merkte ich, da ist irgendwie noch irgendeine Rippe geprellt oder wo. Das tat dann plötzlich weh und weiß ich nicht, Blasen an Fingern, blaue Flecken durch, sagt der. Ja, war das.
Mein Fuß schmerzt. Aber nicht vom Segeln.
Vom Kielin hier auf und ablaufen.
Nee, da waren wir auch, aber wir waren jetzt am Wochenende in Mommark.
Ah ja.
Nicht mit dem Boot, weil wir hatten irgendwie, über mein Boot reden wir nächstes Mal. Das wäre jetzt zu lang, das Thema.
Ja.
Wir hatten irgendwie, bei uns ist ein Wochenendvorhaben ausgefallen, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich, den kenne ich schon lange, Carsten Jensen Kock heißt der Mann.
Mhm.
Der ist
mittlerweile. Cooler Name.
Ja, also das ist der Hafenmeister von Mommark. Mhm. Den habe ich kennengelernt 2013, als er den Hafen übernommen hat. Da kam ich da reingesegelt. Ich war immer da, auch als der Hafen nicht besetzt war, war ich immer in Mommark. Und er stellte sich vor mit, er kam runter zu mir an den Steg und sagte, die Prominenz kommt. Und ich so, wer bist du denn? Dann sagte er, ich bin Carsten Jensen Kock. Ich heiße wirklich Kock. Ich war gerade 3 Wochen oder 6 Wochen in Amerika mit einem Wohnmobil. Du kannst dir vorstellen, was das bedeutet. Der ist so lustig, der Vogel. Und ich habe den da kennengelernt. Irgendwie, der hat den Laden, den ganzen Hafen gekauft, nachdem der jahrelang. Und da waren wir jetzt, der hat so eine total geile Gästewohnung. Direkt am Hafen, also wir waren 5 Meter vom Hafenbecken, oberhalb des Hafenbeckens, haben auf der Terrasse gesessen. Es war sehr lustig, weil mich dann immer Leute erkannten. Ich habe auch Leute getroffen, die ich kenne, die guckten erst irgendwie draußen, ob ich im Boot da war, und dann saßen wir auf der Terrasse sitzen. Was machst du denn hier? Wie bist du denn hier? Es war sehr lustig, ich habe direkt einen Artikel heute rausgehauen, der sehr lesenswert ist, glaube ich. Du hast ihn gelesen.
Ja.
Weil Mommark war der Hafen, der am schlimmsten getroffen war von allen dänischen Häfen, habe ich mir sagen lassen.
Hm.
Weil er so speziell liegt. Südspitze Aals, südöstlich irgendwie ist die Mole, von da kam der Wind und das Hochwasser. Und was halt das Schlimme an der Sache ist, die ganzen anderen Häfen, die so brachgelegt hat, sind meistens Kommunalhäfen, fast alle.
Hm.
Sprich, was macht die Kommune aus eigenem Geld? Der hat diesen Laden damals, das war ja früher ein Fährhafen, dann ist er kein Fährhafen mehr gewesen, weil sie sich rübergelegt haben nach Fünshau. Dann hat noch Sönderborg den Hafen irgendwie 2 Jahre gemacht und dann hat niemand mehr diesen Hafen gemacht.
Hm.
Und dann hat er den gekauft und hat wirklich, ich habe das genannt, vom hässlichen Entler zum Paradies gemacht. Der Hafen ist wirklich toll. Also es ist wirklich mein Lieblingsort da in der dänischen Südsee. Ich habe das mal beschrieben als Genius Loki. Ist wirklich super. Also wer immer da unterwegs ist, fahrt nach Mommark, ist das echt super geil. Also auch da essen zu gehen. Das Essen ist fantastisch. Gerade gewählt worden zum besten Camping-Restaurants.
Wow.
Restaurant in Dänemark und so.
Und ist der dann halt auch besonders teuer? Oder
weil nö, das geht. Also ich habe Sternescue gegessen, das ist so okay. Sternschnupper.
Nicht mein Liegeplatz? Oder?
Nö, das ist alles völlig normal. Nein, das ist völlig normal.
Weil also, kennst du, weil kommt mir gerade vor, Vejrö, das ist doch auch so ein Privathafen.
Ja, das ist ja
auch. Eine kleine Insel. Ne?
Das ist ja richtig. Das ist ja Hotelpreise. Nein.
Oder? Und das war dann, da kam mir so, die Kinder fanden es immer toll, weil es auch echt ein cooler Ort ist. Aber das wurde ja dann, ich weiß nicht, ob es immer so teuer war, aber Ist, glaube ich, noch, oder?
Ich war da noch, als es günstig war. Da war ich einmal da, da war das noch nicht in privater Hand, aber dann ist das ja so angezogen. Das ist ja der Wahnsinn.
Ist so, ne?
Ja,
ja, ich weiß. Früher, ja. Naja.
Naja, und es ist halt völlig irre, wenn ich habe halt Carsten damals gefragt, ob man irgendwie helfen kann mit Spendenaktionen oder sowas. Dem ist halt da seine Existenz weggebrochen. Und das Schlimme war, der ist halt, ich meine, der macht da alles, ja. Also der macht den Campingplatz, der macht das Restaurant, also er kocht nicht, aber der hat 40 Angestellte. Der steht aber morgens um 8, macht die Brötchen und abends macht er noch die ganzen Boote fertig und nimmt die Gäste in Empfang und vergibt die Stellplätze und die Liegeplätze und kontrolliert noch. Dann macht er noch um 9 Uhr mit dem Jagdhorn den Zapfenstreich und sagt Guten Nacht, Mama, und alle rollen die Flaggen ein. Und der hat dann immer im Sommer noch eine Bühne, dann singt der immer noch für die Leute im Hafen. Also so, I did it my way. Aber der kann richtig gut singen.
Ja.
Also der Typ ist wirklich Hansdampf 2.0, muss man sagen. Mhm. Und klar, und dann, wenn die Saison vorbei ist, fährt er in Urlaub. Und damals hatten die Alanya gebucht. Und 2 Tage vor der Abreise hieß es, es kommt ein Hochwasser. Dieser Hafen ist 100 Jahre alt und kann bis 1,70 Meter ab. Und da hieß es, ja, es kommt 1,50. Sagt er, ist okay, wenn es ein bisschen mehr wird. Ich habe ja Mitarbeiter, wir haben Sandsäcke. Ich guck mir das an. Ich habe in Alanya, ich kann auf die übers Handy auf diese ganzen Überwachungskameras zugreifen. Ich sag euch, was ihr tun sollt. Ich kann mir das ja mal angucken. So, und dann sind sie in Alanya gelandet. Dann hieß es ja, es werden nicht 1,50, sondern 1,70. Sagt er, ja gut, das ist dann kritisch, aber es wird auch nicht schlimm. Und dann wurde es immer schlimmer. Und dann kam irgendwann die Polizei, dann hat er, als es hieß, es kommt 2 Meter, hat er gesagt, ach du Scheiße, ich meine, der hat da alles ausgebaut, das Gebäude neu. Ich weiß, ich war noch in dem Jahr da, sind wir noch hingesegelt oder ein Jahr vorher und da hat er mir, hat er so einen neuen Saal da dran gebaut, wo er Veranstaltungen macht und das ist wirklich the place to be in Sønderborg. Die fahren da alle hin, auch die Reichen und sowas. Also da ist echt die Hölle los. Das ist aber auch verdient, weil es ist ein geiler Strand, eine geile Strandbar, ein geiles Restaurant, ein Schwimmsteg, da stehen so Palmen rum und das ist wirklich irre. Und dann hat er, um sein Gebäude zu schützen, hat er, ich glaube, 12, 40 Fußcontainer bestellt.
Und die extra für das Hochwasser oder was?
Ja, um das Gebäude vor dem Hochwasser zu schützen.
Ja, 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 also aus der Türkei.
Der saß in der Türkei und hat dann da vor Ort das organisiert, dass die, das hat dann auch irgendwie, was hat er erzählt, ich glaube 30.000 Euro gekostet oder 16.000 Euro, diese Container hinzustellen. Und dann kam abends die Polizei und hat gesagt, so, ihr müsst den Hafen räumen, es darf niemand mehr hier sein. Und ihr müsst einen Elektriker rufen, der den Strom abstellt. Weil es wird schlimm, es geht über 2 Meter hoch. Und dann hat der aus der Türkei, hat mit dem Elektriker telefoniert und hat gesagt, so, pass auf, du musst diesen Hebel da umlegen. Und da sagt er, was ich nicht bedacht habe, als er den Hebel umlegte, war auch das Bild weg. Und dann hat er eine Nacht, sagt er, verbracht. Da hat er gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Es ging auch 2,15 hoch. Naja, der Hafen wurde komplett verwüstet. Der hat es aber wieder hingekriegt. Also es ist wirklich, es ist eine irre Geschichte, was da passiert ist. Auch ich will das gar nicht näher ausführen. Kann man sich durchlesen, wenn man ein Abo hat. Allein dafür lohnt sich schon das Abo. um es kurz zu machen, er hat von der Versicherung nicht 1 Cent gekriegt. Er hat es trotzdem hingekriegt. Und es gibt große Pläne. Der Hafen wird ausgebaut. In 5 Jahren soll es fertig sein. Und er macht es wieder, wie er es macht. Er macht es echt cool. Weil dieses alte Mommark lässt er immer so, wie es ist. Also der sagt, es ist hier so ein toller Ort und der muss bestehen bleiben, egal was ich hier mache. Und der hat das auch immer nur klein verändert, aber dann da, wo es passt. Und also wir sind wirklich Freunde. Ich habe mit dem, jetzt kommt, erzähl ich noch die Geschichte mit der kalten Muschi. ich bin 2016 mit Anja dahin gesegelt. Die hatte ich gerade kennengelernt vorher. Und dann haben wir im Sommer eine Tour gemacht und dann haben wir gekommen.
Deine jetzige Frau, ne?
Meine jetzige Frau, genau. Damalige neue Freundin. Und dann sind wir, die war zum ersten Mal auf dem Meer, und dann sind wir irgendwie von Kappel nach Mommark gesegelt und dann so rund Ehre haben wir gemacht. Und dann kamen wir in Mommark an und Carsten irgendwie meinte so, ja, wir machen nachher noch eine kleine Betriebsfeier, wir machen Karaoke oben. Kommt ihr auch. Eigentlich nur für Angestellte, aber ihr könnt auch kommen. Fing das um 9 Uhr an, es ging bis 5, es wurde echt schmutzig, also alkoholtechnisch gesehen schmutzig. Wir haben gesoffen wie die Löcher, Ich saß dann irgendwann um 12 selber mit 3,8 auf dem Kessel und sah meine Frau, meine jetzige Anja, meine neue Freundin, mit Carsten Jensen Cox Mutter das Kuhsteinlied singen. Es war total wirre Szenen. Und dann hat er uns irgendwann hat er gesagt, oh, ich habe ein neues Getränk, das ist der Mommark Meeresschaum. Das ist echt lecker. Das ist Sprite mit Captain Morgan rum. Und dann tut er eine Kugel Vanille, Bourbon-Vanille-Eis da rein, rührt das um und dann sieht das aus wie dieser Schaum, wenn so starker Seegang ist.
Ach ja.
Dann hast du so einen Schaum. Und es schmeckt echt lecker und das netter Mommark-Meeresschaum. Wir haben es super lecker. Und dann meinte er so, ja, wenn ihr mal eine Getränkeidee habt, dann sagt mir das. Ich brauche irgendwie immer Ideen für Getränke. Und da sagt dann ja so, kennst du kalte Muschi? Und kalte Muschi ist das offizielle Getränk vom FC St. Pauli. Aha. Das ist Rotwein mit Cola gemischt. Es gibt es als Marke. Kannst du ein Sixpack kaufen? Das weißt du noch nicht, aber nächstes Mal bringe ich dem Sixpack kalte Muschi mit. Ja. Und dann hat er gesagt so, Rotwein mit Cola. Und dann so, Klaus, hol mal Rotwein, hol mal Cola. Ne, so spricht er. Und dann geht man zusammen. So. Und der spricht doch wirklich gut Deutsch. Hat er das getrunken, der fand es total eklig, alle fanden es total eklig. Naja, lass mal sein. So, wir um 5 Uhr raus, völlig verkatert. Und wir sind am nächsten Tag natürlich nicht weitergefahren, weil wir gar nicht konnten. So, und jetzt ein Däne, der jetzt, ab jetzt wird es plus 18, was ich jetzt sage. Dann wird's wird ein Däne, der zwar Deutsch spricht, aber mit deutschen Worten manchmal durcheinander kommt. Wir sitzen abends, der bläst ja immer mit der Jagd und das Zapfenstreich, der kommt um 9 Uhr oben an den...
Ah, das Foto habe ich gesehen, ne?
Genau, da oben ja, steht der, wir sitzen unten auf dem Boot, trinken irgendwie ein Glas Rotwein oder so, mit unserem Kater, so ein Konterwein, und dann nimmt er sein Jagdhorn, sieht uns und schreit durch den ganzen Hafen, alle in Erwartung, dass er jetzt bläst, weil die Leute warten schon immer, dass Carsten den Zapfenstreich, und dann sagt er so, ey, Digga, trinkt ihr wieder kalte Fotze? Und ich so, Carsten, nein. Psst. Der Hafen lag auf der Erde verlassen. Die wussten den Zusammenhang gar nicht. Die waren alle total geschockt und da gelacht. Und diese Geschichte habe ich damals in meinen Revierführer geschrieben über die dänische Südsee, diese dänischen Südseeperlen. Und habe Carsten angerufen, sag mal, kann ich nicht diese Geschichte schreiben? Und jeder, der bei dir mit diesem Buch ankommt, da ist ein Coupon drin und der kriegt bei dir einen Stempel und kann sich mit dem Stempel dann in dem Buch einen Mommark Meeresschaum holen.
Ja, schön.
Und es ist zum Teil eskaliert. Also der hat zum Teil gesagt, Digga, hier sind die ganzen Tische voller Bücher. Ich habe auf Facebook Fotos gesehen, da waren wir noch in Berlin gewohnt, denke so, Wahnsinn, da sieht ein Foto, da sitzt eine Riesengruppe an einem Tisch und alle haben diese Bücher in der Hand. Und dann fahre ich an dem gleichen Tag, ist kein Witz, in Berlin zu einer Werkstatt, um meinen Motorrad also reparieren zu lassen. Der musste irgendwie Inspektion machen. Die war bei mir im Wedding um die Ecke. Und da komme ich da rein und da kenne ich diesen Typen, Frank. Hallo Frank, wenn du es hörst, der hört wahrscheinlich zu. Den kannte ich von Vorträgen. Ich wusste aber gar nicht, dass er diesen Laden macht. Dann haben wir uns unterhalten und sagte, ja, wir waren irgendwie letzte Woche noch im Mommark und es war total cool. Wir haben ja dein Buch auch und so. Ich sage, echt, ich habe da gerade gesehen, irgendwie, guck mal, dieses Foto, kennst du das? Ja, das kenne ich. Warum? Das hat Isa gemacht, meine Frau. Die sagt, ihr wart auch dabei? Ja, da hatten alle, die im Hafen waren, hatten so ein Buch. Oh, ja, das Gott. Ist echt. Das ist, naja, und das ist jetzt meine Geschichte. Mehr kann ich nicht zuspeichern. Nice. Segelwein, das war ein bisschen erschreckend. Ich schreibe meine Kolumne mal über Anlegemanöver. Also nicht gar nicht Schadenfreude, sondern so. Wenn du da 3 Tage sitzt und guckst dir dann bei relativ viel Wind an, da denkst du manchmal so, ach Leute, also nicht, weil sie es schlecht machen, sondern einfach, weil es zum Teil wieder den guten Sitten auch ist, was da passiert. Aber da schreibe ich am Freitag drüber, die Kolumne.
Oh, hast du heute gesehen, das habe ich heute Morgen gepostet, diesen Anleger von dem, das Video von dem Anleger von der...
Ich dachte, das warst du das nicht?
Ich habe nur gedacht, das würde ich vielleicht auch hinkriegen. Das sieht so cool aus, aber das ist ja... Naja, aber das ist ja tatsächlich an Segeln mit... Anlegen unter Segeln und dann rückwärts einparken, fand ich schon ganz geil. Aber eigentlich ist es auch wieder relativ banal, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber wie gesagt, das ist eben eine J70, damit geht sowas Und dann hast du eine Crew drauf, wenn du da irgendwie Regatten fährst, musst du das auch irgendwie quasi drauf haben, dieses Rückwärtsfahren, weil das so ein Standardmanöver ist. Du drückst den Baum raus und dann musst du eben ein Stück rückwärts fahren, um den ganzen Mist vom Kiel zu machen. Und da hängt immer irgendwie, weil das ein gerader Kiel ist und je nachdem, wo du segelst und da ist irgendwie Seegras dran, dann kannst du das durch Rückwärtsfahren abmachen, wenn du nicht tauchen willst. Insofern machst du das eigentlich immer so 2 Minuten vorm Start. Und naja, und der hat es aber ja wirklich, muss man mal angucken, das finde ich ja wirklich ganz, ganz lässig, dass er das dann bis zum Ende durchgezogen hat und dann in diese kleine Lücke, auch ohne irgendwie zu zucken, das war ja nicht irgendwie, dass die aufgeregt waren oder so.
Ja, der hat das schon ein paar Mal gemacht wahrscheinlich.
Ne? Ja, genau. Und zumindest beherrscht er sein Boot und das war halt aber ein bisschen unübersichtliche Situation, aber das finde ich war schon cool. Also das kannst du natürlich nicht mit jedem Boot machen, also auch schwere Boote, bis du
mit die. So einer 46 Sun Odyssey.
Ja, genau. Mit bis 8 Leuten. Dann so ein Boot zum Rückwärtsfahren bekommst, ist dann noch mehr Masse, aber fand ich ganz lässig.
Und mit Digger ging das auch, mit der Variante. Das habe ich auch einmal richtig gebraucht, weil ich mich festgefahren habe. Da habe ich irgendwie, ich hatte mich festgefahren auf dem Weg um Birkholm rum, da habe ich irgendwie gepennt. Und dann saß ich im Sand und dann habe ich irgendwie mich so losgetüdelt, so ging dann irgendwie so einigermaßen mit Krängung und bla. Und dann war ich so froh, dass ich das geschafft habe und habe mir einen Kaffee eingeschüttet, habe den verschüttet und als ich ihn aufgewischt habe, bin ich zweimal festgefahren. Und da kam ich nicht mehr raus. Und dann habe ich gedacht, so das müsste eigentlich rückwärts auch gehen. Das ging wirklich gut. Also gut, aber ja, das ist ja nur so ein leichtes Boot. Das geht natürlich nicht mit jedem.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Ich erinnere mich auch gerade, wir haben kurz nach Corona haben wir wirklich einen Turn mit der J70 gemacht, ich mit meiner Frau. Und die Variante beim Schleppen wollte ich eigentlich immer noch mal schreiben. Habe ich gar nicht. Ich habe geile Fotos. Ist ja schon länger her. Und da sind wir natürlich, hatten wir keinen Motor dabei und haben dann Anlegemanöver unter Segeln in den Häfen immer irgendwie gemacht. Und das sieht dann immer so, wow, weißt du, wenn du dann reinkommst mit Segeln, dann halten sich alle irgendwie fest und aber dabei ist das, sag ich mal, eigentlich das Normalste, also das geht mit so einem Schiff, ist eben was anderes, als wenn du mit einem anderen, mit einem Langkieler da irgendwie reinkommst und dann stand da teilweise, okay, oh, jetzt geht er in die Box und dann, ich weiß, standen irgendwie Leute, haben da applaudiert bei dem Anleger und dann wo ich dachte, wollen die mich jetzt verarschen oder so, aber das geht eben mit so einem Schiffchen und wenn man das so ein bisschen länger dann beherrscht, dann ist es auch nicht so dramatische irgendwie Kunst zumindest an. Aber dieses, wie gesagt, rückwärts und dann hintenrum einparken, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Die fand ich doch sehr, sehr cool und lässig. Also das macht man normalerweise auch nicht.
Ja. Ich hab am Wochenende unter anderem, um eine Überleitung zu kriegen, also ich habe 2 gute Überleitungen. Die erste ist, weil jetzt kommt Helge, ich habe einen Anlegemanöver gesehen, das sind so Schimmstege da in Mormark und das sind so in der Mitte so Betondinger, wo sich jemand, ein relativ neues Boot, echt vorne gegengeballert ist und die haben lange vorm Steven gesessen und geguckt. Und da habe ich Helge zugefragt, das machen wir erst.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Moin Stefan. Ja, das ist bestimmt jedem schon mal passiert, in den Steg zu fahren und oder in irgendeinen Klotz oder was auch immer und dann hast du am Steven etwas kaputt. Bei einem GFK-Boot kann man das kontrollieren. Natürlich wird als erstes Gelcoat abplatzen. Wenn Gelcoat abplatzt, ist es noch nicht ein Drama. Allerdings, wenn darunter weißes Laminat zum Vorschein kommt, dann sollte man da eine strukturelle Reparatur draus machen. Die Reparatur ist eigentlich eine Sache von Aufschleifen, schräg anschleifen und also das so mit einer Schräge von 20 zu 1, also 1 Millimeter tief, dann muss etwa 20 Millimeter drumherum eine Schräge geschliffen werden. Für diesen Fall muss man gegebenenfalls an den Seiten weiterarbeiten, also das dann von vorne an den Seiten weiterführen, damit man diese 20 mm hinkriegt, wenn es ja auch vielleicht ein bisschen mehr ist. Dann ist es irgendwann so, dass man natürlich sagen muss, also geht mal lieber zur Werft und lasst euch das richtig reparieren. Die werden genauso Westsystem Epoxy verwenden wahrscheinlich. Das, was man also selber auch verwenden kann. Da gibt es gute Anleitungen. Bei uns auf der Webseite von derlinden.de gibt es den Bereich Service und dort Downloads. Und beim Download kann man dann das Westsystem Handbuch Kunststoffboote Reparatur und Wartung sich runterladen. Damit kann man dann schön arbeiten. Da wird das genau beschrieben, wie man so ein Laminat dann auch wieder neu aufbaut. Es gibt ein Reparaturkit, GFK oder Cyberglass Repair Kit. Und da sind dann die wichtigsten Sachen drin, die man braucht. Ein bisschen Glas, ein bisschen, alles, was man so braucht. Füllstoffe, Harz und Härter natürlich, Handschuhe, Mischbecherchen. Also kann man damit eine Reparatur dann selber machen. Aber wie gesagt, wenn es ein bisschen mehr ist, dass man das auch vielleicht von innen schon sehen kann, dann ist es auf jeden Fall Zeit, dass die Werft da drüber guckt und eine ordentliche Reparatur macht, die dann auch für die Versicherung eine gute, eine richtige Sache ist. Ja, dann wünsche ich also noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschö.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist zu Ende.
So, nach Helge, wir waren beim Rückwärtssegeln. Jetzt bin ich richtig gemein. Du weißt, was jetzt kommt.
Nein, ich befürchte. Oder ich
mangelst da, also wir enden ja heute mit, du warst ja auch noch in England, das ist ja sehr positiv. Wir enden mal mit dem schlechten Teil der Sache. Da du in England dein Handy geschrotet hast, ich sag's mal so, hab ich dich nicht fragen können, wie es läuft. Ich habe dir sogar noch einen Fall gespleist. Ich dachte, es wird super laufen mit dem Fall. Das hat noch gehalten, ne, die ganzen Tage.
Ja, aber ich, ja.
Nicht?
Ja, doch, aber es ist oben, glaube ich, wieder der Grund, weshalb ich es ja neu spleisen muss, war, weil es oben angenagt war, wenn ich erinnere.
Ist wieder angenagt. Ist wieder,
ja, so ein bisschen.
Weil, hast du mal, nicht, weil du da mit dieser Rolle arbeitest. Da muss
ja,
man, da
ja,
muss man mal
ist alles ordentliches nicht so. Lag nicht am Spleiß. Total geiler Spleiß.
Super, ja. Naja, und dann musste ich halt immer auf den Ergebnislisten gucken, wie es so gelaufen ist mit deinem Containerchen.
Ob dein Fall gerissen ist, ne?
Ob mein Fall gerissen ist, es war natürlich, also ich habe mich nicht für dich interessiert, sondern nur fürs Fall. Und dann hätte man auf die Idee kommen können, dass es so manche Runde gab, wo du vielleicht ein kleines Stück auch mal rückwärts gesegelt bist. Das war eine tolle Überleitung und gemein.
Ja, ist super.
Erzähl mal von deiner Kieler Woche.
Das ist gar nicht. Naja, im Endeffekt hättest du auch sehen können oder hättest einen Schreck kriegen können. Der zweite Tag, der war richtig klasse, weil da habe ich so ein eigentlich nur Buchstaben drin. Also waren eigentlich ist DNF und DNC. Also das DNC heißt Did Not Compete oder Did Not Finish. Und da hättest du auf die Idee kommen können, ah, scheiße, da ist mein Fall gerissen irgendwie. War aber
did
nicht
not
so.
Fall.
Aber
das,
did not fall.
Dummes,
did not fail. Did
dummes,
fail.
Dummes, poröses, not fall. Ja, fail.
Nee, da ist was ganz anderes gefehlt. Das war ehrlich, also im Nachhinein war, ich weiß gar nicht, ob ich so einen Tag schon mal erlebt habe. Also, ich bin rausgefahren, man muss wissen, Contender, was waren wir denn, auf Bahn Kilo, das ist alles in der Nähe vom Leuchtturm, da fährst du mal mehr als eine Stunde raus, würde ich sagen, zumindest.
Ich habe mich gewundert, also ich war noch nie bei der Kieler Woche, also ich war da schon mal, aber ich habe noch nie so das Segeln so verfolgt, vor allem nicht von oben, weil wir waren ja mal einen Tag da, haben wir so getroffen,
ja,
weil ich unserem Sohn das mal zeigen wollte, der findet natürlich mit 5 diese Kieler Woche super. Und da war ein tolles Riesenrad. Und als wir oben mit diesem Riesenrad bei echt viel Wind immer oben ankamen, habe ich gedacht so, Hey, da hinten?
Ah, in Schilksee auch.
Stimmt, ja, in Schilksee, da sind wir gefahren. Von der Innenstadt. Ja, denkst du, von Schilksee guckst du rüber über diese Leuchtung und dahinter hinten saß noch ein Feld, echt weit draußen. Und da habe ich gedacht so, ach guck, da segeln die noch, weil du sagst, das sind kleine Boote, kleine Jollen. Das ist schon weit weg, bis man dann da ist. Ne?
Ja, ist natürlich auch ein Manko für den Standort Kiel, weil du immer halt weit raus musst. Wenn ich jetzt das mit Warnemünde, das andere gute, große deutsche Segelrevier, okay, dann gibt's ja auch noch Travemünde. Also Travemünde hat auch das Problem, da musst du relativ weit raus, um Platz zu haben. Wenn du mehrere Klassen quasi parallel starten lassen möchtest, dann ist ja natürlich die Kieler Woche. Und Kiel, ja, da kannst du nur in der Bucht davor, kannst du eine Klasse fahren lassen, aber es sind ja eben auch, wie viel Bahnen sind denn das? 5, 6 ungefähr? Also die sind ja dann alphabetisch nummeriert, ne, nicht durch, alphabetisch geordnet. Und im Endeffekt fährst du da, klar, die schnellsten Boote fahren am weitesten raus und es ist der Contender nicht der schnellste. Tatsächlich mussten, glaube ich, die J70 am weitesten raus, weil die auch eine große Flotte mit 60 Booten hatten und mit den J24 zusammen die Kielboote, also die haben ja nur noch einen Motor, die haben sie dann ganz weiter, aber die waren immer am frühesten schon weg, die mussten, weiß ich nicht, da fährst du fast 2 Stunden oder 1,5. Und naja, wir waren auch relativ früh, wenn du Westwind hast, dann geht es einigermaßen, ne? Dann wirst du rausgepustet da an Bülk vorbei und mit so einem Contender ist dann auch echt flott. Das ist schon, man muss aber wirklich, um dann wirklich auch aus der Landabdeckung rauszukommen, musst du eben ganzes Stück fahren und dann ist da drüben hinter Bülk ja auch um die Ecke, da ist ja der sogenannte Stollerngrund. Da ist ja auch eine Untiefmarkierung, das ist ganz berüchtigt, wenn da auch manchmal strömt es ja ein bisschen in der Ostsee, wenn dann auch Welle gegen Strom, Wind gegen Strom macht dann ziemlich
Wind gegen Welle. Welle.
Wind gegen Strom. Kann man das sagen. Ja, klar. Genau, und da kommt dann diese fiese, steile Welle, das hat man da schon mal. Aber wir sind ein bisschen davor. Naja, und also ziemlich lange rausgefahren und dann war auch ordentlich Druck in der Luft. Also was war denn das? Da war schon über 20 Knoten, 25 in dem Bereich. Ich erstes Rennen gefahren, lag eigentlich ganz okay. Ich glaube mal so 14. würde ich sagen von den 60 Booten, die da waren. Es war ein relativ gutes Feldcontender, weil auch jetzt im Ende Juli, Ende des Monats fahre ich ja zum Gardasee zur Weltmeisterschaft, wo jetzt schon 160 oder 170 Boote gemeldet sind. Deshalb kamen viele Italiener, die besten Engländer waren da, Australier, der auch schon ein paar Mal Weltmeister war, war da. Also schon so ein bisschen so Antesten der Konkurrenz, der Form. Deshalb war auch das Contenderfeld relativ groß. Das hat
ja, ich war überrascht, als ich da war. Da war echt richtig Rummel die Katze, ne?
Ja, kann man so sagen. Und ja, also dieses Rennen, wir fahren ja immer, war auch neu für mich in der Klasse. Vom Laser bin ich ja nur Up and Downs gewohnt. Das heißt, du fährst, ja, beziehungsweise so ein Trapezoid, wo du beim Laser, um dann Outer Loop und Inner Loop zu fahren, um auch zwei Klassen quasi auf so einem Kurs zu haben, ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erzählen, aber dadurch fährst du einen Spitzenkurs und danach eigentlich nur noch Vorwind, Kreuz, Vorwind, hin und her. Und bei den Contendern, die fahren klassisch, so wie früher, eben dieses Dreieck, ne, wo man früher sagte, oh, das olympische Dreieck ist eigentlich so ein bisschen oldschool. Der Hintergrund ist, es macht einfach Spaß, so ein Boot Raumschutz zu segeln. Ne? Das ist der schnellste Kurs, da kommst du auf die Welle und dann kannst du auch deine Skills, wenn man sie denn hat, im Trapez dann beweisen. Also für mich ist es immer ein Horror, wenn diese Raumtonne quasi von dem Dreieck, die zu spitz ausgelegt ist, zu weit weg, dann sind die beiden Schenkel so spitz, dass man eben ins Trapez muss. Und da habe ich dann schon nochmal in meiner zweiten Saison jetzt ein bisschen Defizite. Aber meistens klappte das. Aber da, wenn wirklich die erste Raumtonne habe ich gut hinbekommen, war da in einem Bereich, wo ich so, ich denke ja immer mal, so ein Top-Ten-Platz ist cool für mich. Da war ich in dem Bereich. Naja, dann auf den Zweitkurs muss ich dann voll ins Trapez und habe ich mich auch getraut und war da gerade mit so einem Pulk mit 5 Booten und da haben wir gemessert und wer in Luft drüber fährt und ja, mache ich plötzlich einen Salto nach hinten, weil mir der Trapezhaken aus der Trapezhose reißt. Kann man sich vorstellen, man steht da voll drin, wird ja nur
das
von dem Ding gehalten.
Das sieht nicht
gut aus. Und so quasi. Eigentlich würde ich gerne sehen, wie das von außen aus gesehen hat. War ein Kumpel von mir, Stefan Heising, sei gegrüßt hier, der sagte, er wäre direkt hinter mir gesegelt und hätte noch ausweichen müssen, um mich nicht zu überfahren. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich musste, weiß ich nicht, so ziemlich weit schwimmen, um quasi das Boot nachher noch zu bekommen. Ist ein bisschen nervig, weil ich hatte mir die Hose, kann man ruhig sagen, irgendwie von, das war eine Gill-Trapez-Hose, die hatte ich mir, als ich dir doch letztens erzählt von meinem Hexenschuss in Medemblick, und dann lief ich ja so ein bisschen rum, bin gebummelt in den Shops und habe dann so eine heruntergesetzte Trapez-Hose für
im Temu-Shop.
80 Euro.
Im Temu-Shop in Medemblick.
Genau. Eben nicht. Und das ist doch eine gute
Marke. Gill mit einem L, ne? Das ist ja falsch geschrieben.
Stimmt. Nee, und der Typ, das ist ja wirklich das Olympiazentrum von den Holländern. Also da kauft die Elite ein. Und dann hat er sogar an der Wand so eine Vorrichtung, wo ich mich dann in die Hose, also konnte ich anziehen, konnte mich an die Wand stellen, um zu testen, ob dies auch bequem ist. Hat alle Tests absolviert. Aber dann ist das so ein Schnellverschuss, also vor ein paar Jahren war das großes Thema, da sind ja einige Skiff-Segler ja, ertrunken, also wir haben ein paar Mal darüber berichtet, also im 49er waren Fälle, also es hatte sich irgendwie gehäuft, 18-Footer, ging das, glaube ich, klappt noch gut, aber so, dass man nachher darauf reagieren wollte seitens World Sailing und technisch solche Schnellverschlüsse dieser Trapezhose oder des Trapezhaken machen, dass man den quasi auslöst. Also das Problem war dann, die sind durchgekentert und mit dem Haken unter Wasser dann irgendwo er sich eingehakt, ne? Ja. Und dann kannst du auf so einen roten Knopf drücken und dann löst das aus. So. Und das war dann auch, das wollten sie alle verpflichtend machen, aber, und das haben wir auch öfter darüber berichtet, die Technik oder die Hersteller haben es irgendwie nicht hingekriegt. Ich weiß nicht warum, aber was das Problem war, vielleicht war es das Problem, was ich jetzt hatte, dass die Dinger auslösen. Oder
das ist das der gleiche Hersteller, der den Uck macht?
Nein, ist ja auch ein Uck, ne? Aber es ist ein Uck. Ist ja, ein Uck, genau. Ein Uck. Du hast recht.
Vielleicht der ist Uck an der Ose.
Ja, könnte damit zusammenhängen. Ja, jedenfalls, ja, scheiße. Also das ist, ich habe nur gesagt, ich habe jetzt die Trapezhose ohne Haken. Das Ding, aber das ging ja dann weiter. Das war natürlich nervig, konnte ich nicht weiter segeln. Bin dann das auch ohne Trapez in den Hafen zurückgekreuzt. Also das war über eine Stunde, weil ja, es ist schrecklich. 10 Quadratmeter auf dem Container. Und also der Wind kam ja nun aus West. Musste gegen den ganzen Scheiß ankreuzen und das kippt, ja, musst immer ein bisschen aufmachen, so durch und kommst kaum vorwärts. Hat ewig gedauert, dadurch habe ich an Land mir meine Ersatztrapezhose geholt oder meine alte, hab die angezogen und ein Kumpel hat netterweise noch im Hafen mein Schiff festgehalten, als ich dann zum Wagen gesprintet bin und dachte, vielleicht kriege ich doch noch das zweite Rennen hin, hat aber nicht geklappt. Und dann bin ich rausgefahren und habe gerade noch bei der zweiten Runde oben an der Lufttonne zugeguckt, wie die Kollegen dann um die Lufttonne fahren. Also war vorbei. So, und also das Rennen verpasst. Das war schon mal Did Not Start oder Did Not
Warte, Compete. Warte, ich mach Audio dazu.
Ja, stimmt. Ja, aber das Nervige dann war eigentlich...
Du brauchst auch ewig dahin, ne?
Ja, zurück war dann wieder, wie gesagt, mit Wind von hinten war okay, aber dieses Zurückkreuzen ohne Trapez, das war so nervig. Ja, also vielleicht kann ich mich reinsetzen, aber kannst du auch nicht. Dann hast du ja keine Ausreitgurte wie im Laser, sondern du hängst da so wie sagt man, Affe auf dem Schleifstein. Also so ganz, ja, ganz kacke eben. Dafür ist das Boot nicht gebaut. Und dann war ich, aber ich sag, okay, dann aber wenigstens, dann hatte ich schon mal zwei dicke drin, du hast ja nur einen Streich in der Serie, das heißt, die ganze Kieler Woche-Serie war damit schon im Eimer. Und dann aber jetzt beim dritten Rennen nochmal zeigen, der Wind wurde auch irgendwie mehr noch und ja, und dann ging eben das Generv los, dann warten wir auf den dritten Start, fahren da ich würde sagen, 2 Stunden hin und her. War Eiern da mit flatternden Segel. Du kannst ja so ein Boot ja auch nicht, kannst ja nicht sagen, ich mache, nehme jetzt Segel runter, sondern die Segel gehen natürlich auch kaputt dabei durch. Und dann kannst du auch nicht manchmal mal beim Laser schon mal den Niederholer dichter, damit das Profil da ist und nicht so doll flattert. Ne? Also es geht ja kaputt, das Segel.
Ja, klar.
Und alle haben aber das Problem, wir sind auch mit den Flying Dutchman auf der Bahn, die sind dann immer hin und her geballert. Ja, Fakt war, wir haben gewartet und genau das Problem, was es vorher schon gab, das Startschiff konnte nicht verankert werden.
Wie viel Wind war da?
Ja, es waren schon, glaube ich, in Böen soll das auch über 30 Knoten gewesen sein. Das waren schon heftige Dinge. Und ich habe nachher gehört, irgendwie sollen sie in dem auf der Bahn was Kilo oder Juliet war, also die beiden Bahnen lange nebeneinander, soll der Untergrund irgendwie nochmal anders gewesen sein, so wie auch immer. Sie haben nachher mit 2 Ankern versucht und dann haben sie die FDs kurz gestartet, dann aber wieder abgebrochen, weil es wieder Vertrieb, also ist ja klassisch Fahrtensegler, jeder kennt das, wenn der Anker sackt, wenn das ist nur natürlich doof, wenn im Start kannst du ja keine richtige Startlinie legen, wenn das Startschiff dann nach Lee vertreibt.
Ja, aber ja. Wenn du weißt, dass 30 Knoten sind, dann ankerst du auch entsprechend, das kriegst du auch hin.
Sollte eigentlich so sein, das ist ja genau das Thema. Im Endeffekt war natürlich nervig, also als wir dann sagten, ich habe mich schon Richtung Hafen orientiert, als wir da rumgetrieben sind, dann kam nachher auch die Absage, also wie nach über 2 Stunden sind dann alle unverrichtete Dinge reingefahren. Also, wie gesagt, ich habe nur 2 Buchstaben.
2 Stunden habt ihr gewartet, bis was passierte?
Wir haben zugeguckt. Wir haben natürlich zugeguckt, wie der Wettfahrtleiter versucht hat, dieses Startschiff zu verankern, die ganze Truppe. Man kann den die haben sich ja wirklich bemüht und was auch immer dann alles macht. Dann haben sie noch einen zweiten. Ich weiß nicht, was genau technisch da das Problem war. Und du hast ja dann auch verschiedene.
Der Anker wird präsentiert von Temu. Da sind wir wieder.
Ja, was auch immer. Also das.
Nein, ganz kurz. Ich kenne die Diskussion. Da kommen wir jetzt auch noch zu.
Ja.
Ich frage mich, es wird zum Teil, da kommen wir auch noch zu, Kommunikation ist ein bisschen semi. Mhm. Es wird zum Teil auch gesagt, ja, es war halt viel Wind und es war schwierig. Also bitte, das weiß man doch vorher. Also es ist möglich, bei 30 Knoten Wind, wenn man es auch vorher weiß, dass es kommt, ein Boot zu ankern, dass es auf der Stelle stehen bleibt. Das ist wirklich, es ist jetzt auch keine... Da muss man jetzt nicht irgendwie Christian Drosten für anrufen oder irgendwie Institut. Also es kann mal passieren, aber dass es ständig passiert ist in der Kieler Woche, das finde ich auch, also von meinem Verständnis denke ich so, Leute, geht nicht ankern. Also.
Ja, das ist ja natürlich genau das Thema. Genau, und dazu muss man ja wissen, also das haben wir ja noch gar nicht besprochen, also die Kritik vorher, aber wir sind ja nun im zweiten Teil der Kieler Woche gestartet.
Ach so, das war vor euch schon. Okay, ja, das stimmt.
Genau.
Ja,
genau. Und wir sind ja quasi am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir sind Donnerstag gestartet. Und im Endeffekt war aber, das ist also der zweite Teil der Kieler Woche. Und vorher hat das schon, ja, man kann fast sagen, großen Skandal gegeben, weil im ersten Teil waren natürlich die olympischen Segler dabei. Und da war ja ein Tag deswegen Flaute ausgefallen, glaube ich, und dann fing es an zu hacken. Und und da ist dieses Problem, ich meine, muss man sagen, auf allen Bahnen, wo wir eben gerade drüber sprachen, die ist ja jeweils ein anderes Startschiff. Und es sind ja nicht Einheitsschiffe, sondern jedes Startschiff ist von irgendeinem netten Eigner zur Verfügung gestellt worden. Ich weiß nicht, ob der immer dann mit auf dem Boot ist. Schon seit vielen Jahren ja eigentlich und sind ja oft auch die gleichen Boote und aber da haben die Boote, waren die Bedingungen jedenfalls so, dass viele Rennen ausgefallen sind, weil das Startschiff nicht verankert werden konnte. Wir haben jetzt nur gedacht, okay, das war ja jetzt in den Medien und jetzt, das kann doch bei uns jetzt nicht auch nochmal passieren, da muss man doch irgendwie was für den zweiten Teil da getan haben. Aber ja, das wurde ja zu so einem großen Thema, das ist ja wirklich ein riesiger Kritikpunkt war, ne? wenn Rennen im olympischen Bereich da ausgefallen sind.
Ja, im Mittelpunkt stand irgendwie natürlich Oder das heißt natürlich, aber natürlich wird der, wenn du das jetzt bemängelt hättest, wäre das gar nicht irgendwie großartig rausgekommen.
Ist auch gar nicht. Also keiner weiß von diesem Contender FD. Das ist nicht raus, es hat gar keiner thematisiert, dass es dann
anders ist. Es ist ja auch, wenn du jetzt so die Presse liest, NDR, Kieler Nachrichten und wie sie alle heißen, taucht immer ein Name auf, Philipp Buhl, der sich da relativ klar zu geäußert hat und auch verärgert war. Und ich verstehe das auch. Und auch im Hinblick auf diese, da steht ja noch ein Elefant im Raum, der heißt Olympia. Na, das heißt, das ist nicht olympiareif. Ich finde, diese Kritik darf man äußern, weil wenn man irgendwie hofft, dass man Olympiade kriegt, sollte man schon auf die Kette kriegen, dass die Boote ankern. Weil wenn das bei der Olympiade passiert, hast du auch richtig, richtig ein Problem. Gut, da wird es jetzt wahrscheinlich nicht mit den eigenen Schiffen passieren, aber wenn sowas rauskommt, sowas ist natürlich bei der Bewerbung, wenn dann Leute, du kennst das, es macht die Runde und dann wird gesagt, so in Kiel kriegen die es nicht mal hin zu ankern. Also jetzt ganz böse gesagt.
Auf die Kette kriegen ist übrigens ein schöner Ausdruck.
Schön, ne, oder? Ja, habe ich darüber nachgedacht, was sagst du heute Abend? Da fiel mir das um 12 ein. habe ich mir hier in Englisch. Nee, aber ich finde, du darfst Kritik äußern. Was ich habe das jetzt wirklich auch ein bisschen intensiver verfolgt. Ich fand die Kritik von Buhl, finde ich, nachvollziehbar. Es scheint ja auch, so wie ich das raushört, hat er vorher schon mit Leuten darüber gesprochen und ich sag's mal so, es prallte wohl viel ab von seiner Kritik, so dass er dann so den Presseweg wählte oder den öffentlichen Weg wählte. Er hat ja jetzt nochmal nachgelegt auf Social Media. Was ich habe dann gesehen, ein Statement, und das fand ich komisch. Da habe ich gedacht so, also so geht man da nicht mit um. Wenn man jetzt, ich würde mal sagen, wenn man jetzt sagen würde, ja, Philipp, hast recht, ist scheiße, haben wir irgendwie unterschätzt, bla bla, wird beim nächsten Mal besser und dann wird's besser, ist alles gut, da kräht kein Hahn mehr nach. Aber ich fand, das war eine sehr starke Abwehrhaltung. Und was ich besonders fand, war, es war irgendwie am nächsten Tag oder zwei Tage später, war auf der Kieler Woche TV ein Interview mit dem, wie heißt der sportliche Leiter?
Ramhorst,
genau. Und das wurde anmoderiert mit den Worten, ja, Philipp Buhl hat sich ja sehr kritisch geäußert, vermutlich, oder ich glaube nicht, dass er, wenn er jetzt mal eine Nacht drüber schlafen würde, das nochmal so formulieren würde. Das finde ich für einen Moderator, hört sich für mich an, das ist wirklich, entweder ist es gebrieft oder es ist, aber das geht nicht. Und ich fand auch dieses Interview mit dem Ramhorst hinterher, fand ich sehr abwehrend, ja, es zielt halt nur auf die Person Philipp Buhl, sonst hätte ja keiner was gesagt, das ist halt seine Meinung. Und du wusstest schon, natürlich, wenn du das alles verfolgst, dass sehr viele Leute, auch von dir, dass sehr viele Leute sich aufgeregt haben, oder was heißt aufgeregt haben, gesagt so, das ist nicht gut gelaufen. Und da muss man anders mit umgehen, finde ich. Oder wie siehst du das?
Ja, der wird definitiv, ich habe auch ein bisschen, also mit dem Interview ein bisschen zusammengezuckt, nichts gegen Alex Ruder, wie gesagt, vom ZDF, ja. Der macht das, finde ich, ziemlich gut eigentlich, den Segelsport, hat sich lange Bundesliga auch moderiert, hat sich da reingearbeitet in die Thematik. Das kam mir, eigentlich finde ich ihn auch sonst nicht unkritisch, das kam jetzt auch ein bisschen.
Ja, das war sehr, also das hat mich schon ein bisschen ich habe ja in Brandenburg gewohnt, so an DDR-Fernsehen früher. Nein, ernsthaft, das war so, das war so durchschaubar, weißt du, Philipp Buhl mitgeben. Ich finde, da muss man anders mit umgehen. Also man sollte, das ist so, das bestätigt halt mein wahrscheinlich auch nicht richtiges Vorurteil, ein bisschen dieses hohe Ross, dieses nicht angreifbar, oder diesen Eindruck kann man öfter mal bekommen, wenn man diese Szene verfolgt, das ist da.
Genau, also die Anmoderation ist ja das eine, genau, hat er nicht gut gemacht, aber das ist ja eher so eine Sache, die,
ja gut, das wieso Interview kommt stand jetzt sowas zustande? Das Interview,
fand ich im Grunde auch so nach dem Motto, ja, da hat der kleine Junge jetzt mal seine Wut laufen, ist irgendwie so ein bisschen schwingt er oft dann gut, oh, ist auch nicht schlecht, nicht gut gesegelt, ist ja nur Vierter und hat keine Medaille. Und das mag man da vielleicht mit so rausklingeln hören, jetzt beschwert er sich halt, dass es irgendwie doof gelaufen ist. War bei Olympia auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich das damit mit so reinhöre, aber das ist natürlich totaler, eigentlich ist es eine Frechheit. So genau hat es ja auch nicht gesagt, aber im Endeffekt heißt es ja, okay, Hör jetzt mal auf, da uns zu kritisieren. Und das ist eher, das ist, als ob das, wenn das aus so einer Laune, aus so einem Frust herausgekommen war, sei, ist es aber nicht. Und ich, deshalb habe ich auch, ich wollte das auch nochmal einordnen, ich habe eben mit Philipp Buhl auch telefoniert. Du sagtest ja, er hat auch nochmal nachgelegt, er hat das ja nochmal versucht, auch zu erklären, seinen Post danach in der Instagram-Story.
Finde ich, hat er übrigens auch ziemlich gut gemacht. Also finde ich auch sehr, gar nicht aggro, sondern sehr differenziert. Ein dreiseitiges Dokument war es, also langer Text. Ne?
Ja, genau.
Ich fand es sehr, sehr gut. Mhm. Und eigentlich ist das so eine Kritik nicht so, der sagt ja auch, ja, es geht nicht in die Person oder hier, bla, nimmt sich da auch sehr zurück. Es ist eigentlich eine sehr gute Kritik, also die kann man annehmen und sagen, komm, hast wahrscheinlich recht, gucken wir mal oder wir reden mal drüber oder sowas. Fand ich wirklich, fand ich bemerkenswert. Ist nicht so, es gibt ja auch andere, gerade in den sozialen Medien, das schaukelt sich auf. Es hat ja sehr mit Bedacht gemacht und ich finde das alles total nachvollziehbar, was er da schreibt. Ja. Und dem kann man sich auch annehmen.
Wobei, da hat er jetzt nochmal drum gebeten und das konnte ich auch nachvollziehen. Ich glaube auch, das ist ja, was ich ja total spannend finde, also wieso das so hochkocht, weshalb wir hier auch drüber reden. Ich meine, das ist ja wirklich plötzlich ein Politikum geworden. Ne? Also die Kieler Nachrichten haben drüber berichtet, dann wurden Stimmen aus dem aus dem Rathaus eingeholt und dann wurden so, ja, wir müssen mehr Mittel bereitstellen, um die Segler zufriedenzustellen. Das waren ja auch schon so Aussagen. Also es wurde wirklich da verwendet und das sagt Philipp eigentlich, das war wirklich nicht seine Absicht. Also im Endeffekt ging es ja auch darum natürlich, um sein Zitat, Kiel sei nicht olympiareif. Und damit hieß es so ein bisschen, und da haben natürlich, war das, sagt er auch selber, das Timing war mir natürlich nicht bewusst. Und es war wohl auch eher zufällig so ein Timing, dass wohl am gleichen Tag oder einen Tag später im Kieler Rathaus auch über die Olympiabewerbung gesprochen wurde. Und das kommt natürlich sowas von dem, eigentlich ist Philipp im Moment der bekannteste deutsche Leistungssportler.
Vermutlich.
Auch am längsten dabei.
Also und, Segler.
Genau, segelnderweise.
Genau.
Aus dem Olympiateam. Und da wird natürlich seine Stimme hat dann ein besonderes Gewicht gehabt und viel mehr, als er eigentlich bezweckte, weil er wollte nicht in Frage stellen, dass darauf weist er im Gespräch auch nochmal hin, ob Kiel das jetzt kann. Er will auch nicht, dass jetzt Kiel nicht die Olympischen Spiele bekommt. Also das wäre total überinterpretiert. Es ist eher so, wie du es im Grunde sagst, es geht eher um so eine Kommunikationsebene, er will gehört werden und er hat sich wohl geärgert. Ich habe mich auch verstanden, wie das so zustande gekommen ist. Also die Segler werden ja nun eher, manchmal sagt er kennt das ja nun auch schon lange, er ist ewig Kieler Woche gesegelt und du musst ja als Leistungssportler gerade er, der im Rampenlicht steht, natürlich den Medien irgendwie zur Verfügung stehen, weil natürlich das Kieler Woche TV ist schon eine Besonderheit, auch gerade in Deutschland und da wird live da übertragen für einen deutschen Segler und die wollen natürlich den Star dann haben und so hat er natürlich, das ist total cool, generell ist ja auch für ihn prinzipiell cool, wenn er auch im Interview zur Verfügung stehen soll, weil er muss auch seine Olympiakampagne finanzieren, er muss auch Sponsoren generieren, die er noch nicht hat in dem Sinne für eine nächste Kampagne. Also hilft ihm alles eine Aufmerksamkeit, eine gewisse. Aber eben nicht um jeden Preis. Und wenn das Sportliche dann da quasi in Mitleidenschaft gezogen wird, ist es natürlich nervig. Und das war in diesem Fall wohl so, in mehreren Fällen. Das ist, glaube ich, deshalb ist er ein bisschen auf Zinne gewesen, dass ihm auch so Anfragen für ein Interview, die kamen dann irgendwie ganz spät abends so, als ob einfach der Sportler, was sagt er, wir sind da eher so die Ware, die im Grunde verkauft wird. Und das fand er, glaube ich, da geht es eher um eine Kommunikation, um eine ernst genommen zu werden, dann auch eben von den Veranstaltern als Figur. Und dann, naja, und das Sportliche eben nicht hinten rüberfallen zu lassen. Und da muss man wissen, habe ich ja eben schon gesagt, bei den Lasern sind eben, oder Ilka Siebens, der olympischen Bootsklasse, sind eben wegen Flauterrennen ausgefallen. Dann ist wegen dieser Ankergeschichte sind Rennen ausgefallen. Nachher gab es viel weniger Rennen als geplant. Und am Ende sollte dann eben nochmal die Ilka 7 auf die TV-Bahn, das muss man auch wissen, eine von diesen Bahnen, die wird dann im Grunde von den Kamerabooten und auch von der Drohne bestückt, wo dann übertragen wird, es sind jeweils andere Boote drauf. Und dann konnte man an dem Tag eben nur ein Rennen fahren. Stattdessen hatte Philipp auch drauf gedrängt, ja, lass doch lieber das Ausfallen mit der TV-Bahn, dann fahren wir weiter draußen, wo eben auch tolle Bedingungen sind, gute Welle. Und dann fahren wir da eben drei Rennen und dann ist es ein faires Ergebnis am Ende. Und naja, das ist eben nicht passiert. Ich glaube, es sind so Einzelsachen, wo er sich jetzt quasi drüber aufgeregt hat und auch so eine Nummer mit der Kamera. Er hat also für die TV-Bahn
Action-Cam, ne?
Da kriegst du so eine Kamera drauf. Das ist natürlich toll. Also ich musste ja auch nochmal angucken, also im Replay. Ich habe jeweils zu den Pressemitteilungen letzte Woche, die habe ich dankbar natürlich mitgenommen auf Siegelreporter. Da habe ich mir aber immer das jeweilige Video vom Vortag dazugestellt und ich habe begeistert vor den Ilka 7 Aufnahmen aus der Luft gesessen. Und wenn du dann natürlich nochmal Bilder von Onboard hast, wie die Jungs da, ja, das waren auch Jungs in dem Fall, hängen und ackern in diesem Boot, und das natürlich bringt diesen Sport natürlich, drückt die ganze Faszination aus, die man da eigentlich mit verspürt bei solchen brutalen Bedingungen. Ja, aber das Problem war in dem Fall, alle, die wurden halt ausgewählt vorher, die Boote, die so eine Kamera kriegen wollen. So eine Kamera hat wiegt 300 Gramm. Das mag jetzt nicht viel sein, aber die anderen haben eben dann nicht. Normalerweise kriegst du dann so ein Ausgleichsgewicht. Und er sagte jetzt auch, wäre jetzt prinzipiell jetzt nicht so dramatisch.
Haben ja viele gesagt, wir nehmen die Kamera nicht mit, ne? Aus dem Grunde. Das
war ja nicht mehr also. Nee, ich glaube, es waren, aber so viele kriegen die ja nicht. Das sind dann schon, weiß ich nicht, 5 maximal oder so. Ja,
aber stand er und andere Segler haben sich dann verweigert. Also.
Genau. Und dann haben sie eben gesagt, nee, will ich nicht. Ja, das war dann so ein bisschen, sag ich mal, schon auf Konfrontation und das ist wieder, glaube ich, genau an dem Punkt, da wird das Sportliche hinter dem Medialen fällt dann zurück angesichts einer Serie, die wirklich voll sehr da im Verzug war.
Ja, muss man allerdings, da muss ich mal reingrätschen für das Mediale. Ich meine, ohne das Mediale wird das Sportliche nichts werden. Das muss man leider so sagen. So, da müssen alle Hand in Hand arbeiten und ich weiß nicht, also du kannst es wahrscheinlich beurteilen. Ich von meiner Warte her würde sagen, 300 Gramm, macht das so viel aus? Also ist das so wichtig? Weil ich meine, die gehen jetzt mal ganz als Fahrtensegler gesprochen, die gehen morgens alle zum Klo und der eine macht 300 Gramm mehr, der andere weniger. Wenn ich jetzt 300 Gramm mehr mache, bin ich dann schneller? Weißt du, 300 Gramm, naja, ist das so viel mehr?
Das sprichst du mit dem Richtigen. Nur. Wer Laser gesehen
hast, ist immer 6 Kilo weniger, wenn du auf dem...
Ja, aber eben, genau. Nein, aber wer tatsächlich Laser-Vita hat, oder der ist da schon fast... Ja, aber was sagt man da? Also sehr drauf bezogen auf diese Gewichtsgeschichte, weil natürlich...
Krass, das ist ein aus. Glas Wasser, ein großes Glas Wasser. Hast du, ja, wenn du das trinkst, hast du 300 Gramm mehr mit.
Ja, ist richtig. Ist so. Aber im Endeffekt geht es da um eine Optimierung. Ich weiß noch, wie... Guck mal, die Olympischen Spiele waren in China, Qingdao, das Segeln, da war ein totales Flautenrevier, die ganzen Segler haben da irgendwie teilweise Kilos abgenommen, gerade im Laser damals noch, weiß ich, aber auch in den anderen Bootsklassen. Es gibt so ein legendäres Medal Race von den 49ern, wo dann plötzlich Sturm war im Laser. Da sind alle umgekippt, was auch damit zu tun hatte, weil die eben leichter waren und ihre Manöver, also die setzen ja auch gerade jetzt, sag ich mal, wieder Skiff, da setzt du deinen Fuß ein bisschen anders, wenn du ein halbes Kilo weniger oder mehr wiegst. Also wenn es, soll heißen, die waren so darauf gepolt, das ist so, in so einem Filigranbereich bewegt sich das. Und gerade beim Laser, also je leichter die Boote sind, desto wichtiger ist diese Gewichtsgeschichte. Er sagt jetzt auch, Kiel ist jetzt nicht die sind nicht die Olympischen Spiele. Es ging auch nicht um Olympia-Qualifikation. Also er hätte sich da auch, hat das ja im Vorjahren auch gemacht. Natürlich macht er das. Also ich glaube, da, insofern hast du schon recht. Es ist ja jetzt am Anfang der Saison. Er hat nach ewiger Pause jetzt mal wieder da seine zweite Regatta gesegelt, nach der Yes-Regatta in Kiel vorher über Pfingsten. Und das, es ging da jetzt ums Prinzip, ne? Und es ging darum, in dem Gesamtzusammenhang, da macht sich keiner, da sagt jetzt einfach, da sagt er auch diese Kamerageschichte, das wäre wirklich, er sagt das Wort lieblos, wäre nicht mal jemand gewesen, der das installiert hatte, im Jahr vorher wusste er, da sind diese Kameras nach der ersten Welle sind so runtergesackt, plopp, und haben nur noch das Deck gefilmt, dann werden welche abgerissen, haben nur noch an der Sorgleine gehangen, dann hängst du da auf dem Boden, alles, das ist jetzt, glaube ich, man kann sich das nicht an diesen 300 Gramm irgendwie festmachen, sondern es ist generell, wie ist da mit den Seglern umgegangen? Und hier nimmst du das Ding, fertig, so, ne? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Okay. Und wahrscheinlich erklärt das auch, warum das jetzt so ein bisschen so hochgekocht ist. Also da kann man es auch verallgemeinern, glaube ich. Und da hast du ja eben auch schon gesagt, es geht, glaube ich, eher um Kommunikation mit den Seglern, und dass man nicht so das Gefühl hat, es ist wirklich gegen die Segler oder ja, man, die werden nicht ernst genommen, weil das ist eben, die Sportler sind das Produkt, mit dem die ganze Kieler Woche werbt, ne? Also das muss man mal von der Verhältnismäßigkeit gegenüber.
Ja, das ist irgendwie lustig. Wir wohnen jetzt seit einem Jahr hier und eigentlich hasse ich Volksfeste. Und Kieler Woche ist ja eigentlich war mal ein Segel-Event und ist jetzt ein Volksfest mit angeschlossenem Segel-Event. Das muss man alles sagen. Es waren wieder 3,3 Millionen Menschen da. Das ist ein, wir haben darüber gesprochen, ich war total überrascht, wie viele Leute das sind. Ich meine, das Münchner Oktoberfest als größtes Volksfest der Welt hat das Doppelte. Die haben auch ein paar Tage mehr. Also da kann man schon mal so von der Größenordnung sehen, dass das hier richtig eine Riesennummer ist. Und was man merkt, die Kieler lieben die Kieler Woche. Also alle Kieler sind total begeistert von der Kieler Woche. Die finden es toll, die freuen sich drauf, die sagen, ja, ihr müsst da hin. Und wie gesagt, ich hab in Hamburg am Dom gewohnt, direkt um die Ecke. Mich hat's angekotzt. Ich bin am liebsten aus der Stadt gegangen, wenn Dom war. Da ist ja immer Dom. Hier, wir waren auch da. Wir finden das echt super. Ist tolle Stimmung. Irgendwie, die Stadt vorher ist schon so. Also du merkst, diese ganze Stadt lebt diese Kieler Woche. Und die ist auch relativ kritikfrei durchgekommen. Leute sind begeistert und du hörst noch Gutes, irgendwie toll, tolles Programm, tolles Konzept, bla, bla. Das Einzige, wo jetzt eigentlich so der Baum brennt, ist das ursprüngliche mal Kernevent. So lustig ist aber, dass das von den Kielern, die nicht segeln, also oder die sich für dieses olympische Segeln, sag ich mal, nicht interessieren, die interessiert das gar nicht. Weißt du, die sind viele Segler, aber so macht die, also weil da steht halt dieses früher Randevent, um mal ein Karussell dahin zu stellen, ist jetzt das Hauptevent. Das steht gut da und das Kernevent steht gerade nicht so richtig gut da, habe ich den Eindruck. Und es waren ja nicht nur, muss ich jetzt fairerweise sagen, waren nicht nur, glaube ich, Philipp Buhl, der das kritisiert hat, sondern es waren ja mittlerweile reichlich, die da die Stimme erhoben haben, oder?
Ja, das ist genau, natürlich auch nicht alle so im Fokus. Das ist ja eher so die Stimmen, die ich auch eher so höre im Hintergrund. Natürlich wurden auch Spitzensegler, Internationale dann interviewt und die sagen, nee, ist ja eigentlich total toll in Kiel. Was wollen sie auch sagen? Die sagen, sie sind da Gäste und der Einzige, der offen da sprechen kann, ist im Grunde Philipp. Aber er sagt
ja, klar, bei dem fällt halt auf.
Genau, aber er sagt ihm auch ganz bewusst, er ist nicht der Anti-Kieler Woche-Typ. Er will eigentlich nur, dass sich diese sportlichen Bedingungen verbessern oder dass man ihm zuhört. Also das ist ja eigentlich eher der Punkt und das finde ich, das können auch alle irgendwie nur unterschreiben. Und
nach diesem ersten Statement von dem Ramhorst, heißt doch Dirk Ramhorst, ja genau, ja. Finde ich das eine total nachvollziehbare Aussage von Philipp Buhl. Weil die sollten wir mal zuhören. Das hat nicht den Eindruck vermittelt, dass da irgendeiner zuhört. Das war so, wie gesagt, so, ja, der ist halt eine Stimme, spricht halt nicht für alle Segler, ist halt sein Ding und bla. Und es war sehr von oben herab und so nach dem Motto, was will er denn eigentlich? Aber es ist natürlich gut, dass er sich nicht davon unterkriegen lässt. Und klar, wenn da wirklich was, und du sagst ja auch, das ist irgendwie semi gelaufen. Und es gibt ja, wie gesagt, mehrere Stimmen, die das sagen. Klar, wenn du das sagst, hört's keiner. Wenn dein Containerkumpel das sagt, hört's auch keiner. Da achtet keiner drauf. Sagen die, ja komm, schleich dich, komm halt nicht mehr her. So, der hat halt eine Stimme. Das ist wie, weiß ich nicht, ob ich was sage oder Lothar Matthäus im Fußball. Weißt du, das macht uns schon einen Unterschied.
Natürlich, wenn wir natürlich was schreiben auf Segelreporter, dann das wird schon beobachtet.
Ja, also jetzt so medial, ja, aber ich meine so als Einzelperson.
Naja, definitiv. Aber so
als Einzelperson, meine ich.
Ja, ja, aber deshalb habe ich mich ja auch versucht, eher journalistisch zu nähern und habe dann eben gesagt, ey, ich fahre jetzt mal Philipp. Und natürlich hört man es von der anderen Seite und hat es auch von Ramos, der sich sicherlich auch bemüht. Also Philipp sagte zum Beispiel auch, ich hatte mit dem Wettfahrtleiter nämlich da von seiner Bahn gesprochen, Stefan Giesen, den kenne ich ganz, ganz gut, und der war so ein bisschen irritiert auch, weil er sagte, ja, von wegen 25 Knoten, da hätten sie schon teilweise 40, 45 Knoten auf der Bahn gemessen, da musste man abbrechen. Also es war auch noch der andere Teil der Geschichte, also da geht wirklich nichts mehr. Aber das ist natürlich eine unterschiedliche Einheit. Aber Philipp sagt auch, nee, dessen Leistung überhaupt nicht dran kritisieren, der hat auch zugehört und war, also es sind immer verschiedene Player und natürlich hat dann der oberste Leiter auch eine andere Aufgabe, der muss natürlich auch sein Projekt verteidigen, ist immer so eine Sache, aber er muss im Grunde auch sagen, okay, ich höre mir das an. Ich habe das tatsächlich auch noch alte Stimmen gefunden, das ist ja, Kieler Woche wird natürlich, na, weil es in Deutschland ist, keine Ahnung, wird es dann mehr kritisiert als anders, die Leuchtturmveranstaltung, das ist immer Bayern München unter den Segelsportveranstaltungen wird vielleicht am meisten kritisiert, aber es ist tatsächlich, man kann auch nicht sagen, nur, ey, Kieler Woche ist jetzt irgendwie Mist. Das sind so verschiedene Ebenen, die da mit reinspielen. Ich habe jetzt auch noch gelesen hier von den Offshore-Bahnen, die haben ja das gleiche Problem gehabt. Da haben auch die Anker nicht gehalten und dann haben sie viel, viel weniger Rennen zustande gekriegt. So, das war ja immerhin auch eine deutsche Meisterschaft bei denen. Und was jetzt wieder speziell dieses Ankerproblem ist, aber dann habe ich auch von Lina Rixen gehört, die ja auch für Deutschland, was weiß ich, Double Hand, Offshore, Mixed, Weltmeisterschaft auf so eine One Design San Jose gesegelt ist letztes Jahr, also schon für Deutschland an den Start. Also eine richtig gute Offshore-Seglerin, die auch Mini-Transat gesegelt ist, so in der deutschen Szene. Und die war, ist zu zweit mit Sverre Reinke gesegelt und die waren echt genervt, dass einfach der Kurs für die Offshore-Segler so blöd ausgelegt waren.
Die werden nur 90, am Wind gesegelt, ne?
Genau. 90%. Und man muss das ja wissen, man, die haben ja, für so eine Offshore-Regatta hast du dann verschiedene Kursoptionen, um irgendwelche Marken auch rumzusehen, Fahrwassertonnen ja meistens oder Tonnen, die im Grunde benutzt werden können oder Untiefentonnen, wo man drüber kann. Und dann gibt's, weiß ich nicht, 5 verschiedene Möglichkeiten und dann guckt sich die Wettverleitung den Wind aus und dann sagt so und so. Da fahren wir jetzt lang, Kurs B, und dann musst du da halt hinkreuzen, und da musst du Raumschutz fahren, dann musst du Vorwind fahren, und so eine Offshore-Regatta, die macht natürlich nur dann Spaß, wenn eben viele unterschiedliche Kurse da sind, du musst ein bisschen mitströmen und musst mit deinen Segel wechseln, irgendwie klarkommen.
Ist ja auch fairer, weil es gibt Boote, die sind Vorwind schnell, die anderen sind Amwind schnell, genau. Und um das zu mixen, um im Endeffekt richtig, dann praktisch ein Ergebnis zu haben, wird ja vergütet, ne?
Genau.
Aber dass du entsprechend des Bootes vergütest, musst du ja auch entsprechende Kurse irgendwie anbieten für die.
Definitiv. Und die hat ja diese Sunfast One Design 30. Die ist eben ja eigentlich für Raumschutzsegeln gemacht. Sieht aus wie so eine Figaro oder wie eine Imoca in klein. Natürlich würde sie gerne Raumschutzkurse haben, kann man auch verstehen, aber darum ging es jetzt gar nicht, ging ja gar nicht um das Ergebnis. Ich glaube, die sind trotzdem Zweiter geworden nach Vergütung, aber 90% dagegen anzuhacken und dann auch, sagten sie auch noch, es wäre einfach langweilig gewesen, weil du sich auf dem Kurs Anlieger dann sich nichts tut, auch technisch. Also das war so eine Kritik von den Offshore-Seglern, was natürlich jetzt überhaupt nichts, wo man gar nicht sagen kann, okay, generell Kieler Woche, das war wahrscheinlich dann der Wettfahrtleiter auf der Bahn, hat vielleicht keine so tolle Entscheidung getroffen mit dieser Kurswahl, die sich dann aber auch an 2 Tagen wohl so durchzog. Ja, wie geht man jetzt damit um? Ist ein anderes Problem, ne? Und ja.
Ja gut, ich meine, Kritik wird es natürlich bei so einer Veranstaltung immer geben. Du kannst nicht davon ausgehen, das ist die größte Segelveranstaltung der Welt, richtig?
Ja.
Dass da immer alles glatt läuft und alle zufrieden lächeln nach Hause fahren. Gut, das ist die eine Sache und klar, ist natürlich dann unglücklich. Da würde ich auch sagen, ja komm, sprecht drüber, macht's nächstes Mal besser. Aber im Grunde muss man sagen, auch mit Buhl, diese ganze Anker, das ist ja nun dann nicht nur bei ihm gewesen, sondern wohl relativ häufig. Zum Glück ist ja nächstes Jahr wieder ein. Und wenn man klug wäre, wenn alle Beteiligten klug wären, würde man sich hinsetzen, würde man Philipp Buhl mal einladen, würde sagen, komm doch mal vorbei. Und die anderen auch, wir reden mal drüber. Und im nächsten Jahr zeigen wir, dass wir das besser hinkriegen. Da haben wir bessere Anker, da gibt's Ausgleichsgewichte oder bessere Kameras oder was auch immer. Es ist ja jetzt kein, wenn man das so macht, man muss sich ja nicht da über die, das ist ja, weißt du, so, teilweise denkt man so, nimmt das so, weiß ich nicht, Uli Hoeneß gegen Lothar Matthäus, was ist so? Hoffentlich nimmst du nicht solche Formen an, dass sich über die Presse nur gestritten wird. Ich fand halt das erste Statement einfach zu defensiv. Wenn man gesagt hätte, das wäre klüger gewesen, ey, wir sind für Kritik offen, wir reden drüber, hören uns das mal an, dann hätte niemand, wahrscheinlich selbst die Kieler Woche, selbst Segelreporter, wir hätten heute nicht drüber gesprochen. Das ist halt immer, es ist halt nicht klug, so damit umzugehen. Und ich finde, Kritik darf erlaubt sein. Vor allen Dingen, wenn sie angebracht ist, muss sie erwartet werden von Leuten wie Buhl. Weil, wie gesagt, das sind Sprachrohre. Die können die anbringen, die wird gehört. Sonst hört die keiner.
Ja, und das hat sicherlich auch damit zu tun. Wie gesagt, eine unterschiedliche Geschichte. Buhl ist eine olympische Klasse. Der Kieler Woche, die hatte ja schon mal das Thema. Also es gab ja früher diesen Sailing World Cups, da wurde da Kiel plötzlich rausgenommen, also vom World Sailing, von dem, da gehörte dann hier dazu, da gehörte Palma Week dazu, da, wo war der, manchmal war in Holland eine große, ganz früher immer die Sparregatta die große, also gehörte Kiel zu den vier großen, irgendwann gehörte Kiel einfach nicht mehr dazu. Und jetzt haben sie ja in diesem Jahr den sogenannten Sailing Grand Prix, ne, wird das, glaube ich, genannt. Und dadurch ist Kiel wieder dabei. Also steht also wieder im Fokus, aber auch unter der Aufsicht von World Sailing. Also es geht da quasi, wird da noch quasi mittransportiert. Also es sind ja auch politische Geschichten. Das bringt jetzt nun wieder auch eine strukturelle Geschichte dazu, wo eben die Regeln von World Sailing eingehalten werden müssen. Und Kiel ist, oder deshalb ist wahrscheinlich auch ein Rammhorst möglicherweise ein bisschen dünnhäutig, wenn nämlich das irgendwie international auch nachher den Ruf bekommt, oh, ist alles scheiße gelaufen, gerade beim Olympischen, da hätte viel mehr gesegelt worden. Ja, dann ist dieser Grand Slam ist dann wieder weg. Und das ist auch nicht gerade vor dem Hintergrund einer Olympia-Bewerbung nicht besonders toll. Also da, die müssen auch schon gucken, glaube ich, dass das in der Außendarstellung nicht total ab. Und das war wahrscheinlich ein Versuch, das eben irgendwie zu retten oder abzuwiegeln. Und ja, das war natürlich dann nicht sehr glücklich. Ne?
Aber. An dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast-Partner Sekuma, Rettungswesten made in Germany. Wenn ihr euch fragt, welche Weste eigentlich für euch die beste ist oder die sicherste, dann empfehle ich euch mal die Doku über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZRS, zu gucken. Diese mehrteilige Doku findet ihr in der ARD-Mediathek und die ist sowieso ziemlich sehenswert. Was ihr da aber auch feststellen werdet, alle Seenotretter tragen Sekuma-Westen. Wenn also die Profis diesen Westen vertrauen, dann könnt ihr das auch tun. Geht mal auf die Seite www.sikuma.com. Da findet ihr auch einen Menüpunkt Berater, wo ihr eure Anforderungen eingeben könnt und schon spuckt das System raus, welche Westen für euch in Frage kommen. Also, vielen Dank an Sikuma, dass ihr dabei seid. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
Du hast aber noch einen Punkt, ne? Einen eigentlichen Punkt, hast du gesagt.
Ja, genau. Also ehrlich gesagt kann ich da am meisten zu sagen, weil ich natürlich auch dabei gesegelt bin und der größte Aufreger war eigentlich, und vielleicht ist das auch die Kritik Buhl hin oder her, ist sie vielleicht noch am bedenklichsten, weil es nämlich, für meinen Geschmack erstmal um Banalitäten ging und es geht um die, ich weiß nicht, wer das ein bisschen verfolgt hat, auch mal die Ergebnislisten von, manche machen da ja auch wirklich, Leute kennen sich wieder und kennen die Namen, auch der und der, und dann steht da immer so komische Buchstaben STP drin und STP heißt Standard Penalty Und da wurden in diesem Jahr 246, ich habe das glaube ich durchgezählt, habe ich das noch irgendwo zusammen, 246 Standard-Penalties ausgesprochen, also über alle Klassen verteilt. Und da steht dann also keine Zahl, sondern da steht nur das STP. Und das heißt dann meistens, es gibt Standard-Penalties, sind Prozentstrafen, die werden von 30 bis von 1%, 3%, 5% bis zu 30%, vielleicht sogar noch mehr, werden die verteilt. Und da geht's tatsächlich um völlig, also jeder wird jetzt sagen, echt banale Sachen. Da sind Segelnummern, also falsch geklebt worden. Die sind dann teilweise, die Abstände zwischen den Nummern sind dann um 2 Millimeter irgendwie.
Ach, nicht dein Ernst.
Ja. Da sind dann, ich habe die eine gesehen, das man kann das alles nachlesen irgendwie auf den Kieler Woche Dokumentenseiten, es ist öffentlich. Da sind dann, weil das GER-Zeichen eben, was Serif ist eine Schriftart, ne? Also das war in Serif, andersrum.
Serifen und serifenlose Schriften, das sind so kleine. Ja ist egal. Es ist keine Schriftart, okay. Das ist eine Schrift, ein Schrifttyp. So.
Stimmt. Müsste ich als Journalist eigentlich auch wissen, aber ja. Ich schreibe nur und du machst aber bist eher für die Optik auch. Du hast damit nichts zu tun.
Ja, ich finde das für die Optik. Danke, Karl.
Ja, sehr schön.
Nee, und danach
geht. Naja, aber das war dann eben auch, ja, und der Hintergrund, ich meine, was gab's denn noch? Also dann kann man auch noch rausgeschmissen werden. Also was heißt, rausgeschmissen ist Quatsch, Prozentstrafen zu bekommen, weil man den Slipwagen nicht mit seiner richtigen Segelnummer beklebt hat.
Die haben doch einer, kann man den Prozentstrafen rein wegen Dummheit? Also wirklich, ja, was ist denn das für eine Scheiße?
Wobei man sagen muss, die haben sie nicht durchgesetzt, aber so, das gibt's dann auch. Und ich meine,
wer denkt sich denn sowas aus? Ich meine, welcher verknauserte, ich sag mal, Boomer sitzt denn zu Hause oder welche Boomer-Grüppchen, das kann ja nicht anders sein, das stelle ich mir das vor, sitzen zu Hause, unzufrieden, treffen sich bei irgendwie einem, weiß ich nicht, einem alkoholfreien Bier und denken sich so einen Scheiß aus. Also wirklich, wer macht denn sowas? Was ist denn mit denen?
Ja, das muss man jetzt mit erfahren. Also es kommt noch dazu, ich lese das nochmal vor, es ist eine ganze Seite, irgendwie voll ist mal Kieler Woche, da wurden Strafen verteilt, weil die Boote nicht am richtigen Liegeplatz lagen, auch, also Liegeplatz, wirklich die Kielboote. Da wurde dann natürlich, also man muss auch unterscheiden, es gibt so ein System, man kriegt immer beim Einchecken so ein Bändchen ums Arm und sind da so Apparate bei einer Slipbahn aufgebaut, da musst du dann, da ist so ein Sensor drin, den musst du dann auf diesen Apparat drauflegen und dann wirst du ausgecheckt und wenn du reinkommst, musst du wieder einchecken.
Ja gut, das macht Sinn, weil wenn du nicht eincheckst, kann es ja sein, dass du irgendwo im Stollergrund treibst.
Richtig, dann checkt jemand irgendwie, wer dabei ist. So. Und dann gibt's natürlich auch weitere sicherheitsrelevante Sachen, eine Schleppleine. Die muss man normalerweise dabei haben.
Macht auch Sinn.
Macht auch Sinn, weil wenn du irgendwie wenn du abgebrochen bist. Ich weiß, was immer total nervig, ich bin mal disqualifiziert worden, weil ich im Laser war es ganz lange, nur bei der Kieler Woche musst du eine Schleppleine im Laser haben. Also, und dahinter steckt eigentlich kannst du beim Schleppen, beim Laser die Großschutt rausziehen, die genau 12 Meter lang ist. Und dann hast du schon deine Schleppleine. Und nur bei Kieler Woche, irgendwer hat vergessen, das da raus oder extra reingeschrieben, da musst du nochmal so eine extra Schleppleine an den Mast dir binden, da hast ja keine Luken und sowas. Egal, das ist im Grunde raus, da hat man draus gelernt. Also
ich würde einen Anker nehmen, wenn die fragen nach der Schleppleine, nee, ich habe einen fetten Anker, können dann starten.
Kannst du auch immer mit dabei. Ne? Naja, und da müssen Klassenregeln eben eingeordnet und genau, aber da sind eben, also ich fand jetzt eigentlich, und mich hat es auch betroffen, ich habe zweimal so ein STP drin stehen, und zwar hat sich bei mir...
Weil du nicht wusstest, was Serifenschriften sind.
Nein, die Messmarke, und da kommen wir, genau, wo wir unser schönes Foto, oder wo du meinen Fall gespleist hat, wo man das hochgezogen hat, man darf das Segel nur bis zum gewissen, ja, bis zu so einer Messmarke, so einer sogenannten hochziehen, weil der Mast darf ja auch nur eine gewisse Länge haben, und dann hast du genau den Abstand, dafür werden die Segel gemacht, da muss oben so eine Markierung mit so einem Tape-Streifen dran sein, bis dahin darfst du es hochziehen. So, und bei mir ist es offenbar, Genau, prinzipiell. Das sind alles Regeln, die sich irgendwer ausgedacht, die durchaus dann auch Sinn machen. Aber bei mir ist es dann, weiß ich nicht, ich bin hin und wieder gekentert, um es vorsichtig zu sagen. Und dann ist dieser Klebestreifen offenbar abgegangen. Ich habe es nicht gecheckt. Hab nachher auch keine Lust gehabt, mir den nochmal nach, weil ich mich dann geärgert habe. Das Ding ist eigentlich nur, also das will ich mal jetzt von der Verhältnismäßigkeit, da hat's wirklich gehackt. Also ich bin am letzten Tag, ich habe eben noch GoPro-Videomaterial gecheckt, ich habe Gott sei Dank die GoPro drauf gehabt. Das sind echt geile Aufnahmen geworden. Also auch über 30 Knoten. Und dann kämpfst du dir da wirklich einen ab und kommst da rein mit langen Armen und machst den ganzen Tag draußen und kriegst dann noch irgendwie für deinen hart erkämpften Platz, weiß ich nicht, noch 5 Punkte obendrauf, weil eben die Messmarke nicht fehlt. Jan van der Bank.
Weil die fehlte. Haben die
ja, weil die abgeknibbelt ist.
Wer macht die denn drauf? Die kleben die drauf?
Nee, das ist tatsächlich, musst du als, meistens wird das so bei einer Vermessung, wird das kontrolliert. Also wenn wir zum Beispiel eine Europameisterschaft fahren, dann wird das gecheckt. Das war jetzt so ein grüner Klebestreifen. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt sieht, dass der da nicht dabei ist. Ja, ist auch egal. Aber aber ein anderes Beispiel, Jan van der Bank hier, unsere, kennst du auch, hast du auch kurz kennengelernt, genau, als beim Spleißen Backe, der hat mal wieder seit vielen Jahren oder hat sich ein Boot geliehen von Chappi, das habe ich auch mal gesegelt zum Testen. Und hat dann eben ein Segel hochgezogen und sagt, oh, also alles zusammengeliehen, damit er nochmal Kieler Woche fahren kann, hat er sich dann hinten eine 1 hintergeklebt, um dieses Segel fahren zu können. Ja, ist nicht die korrekte Segelnummer. Der hat dreimal so ein STP irgendwie da drauf gekriegt, wo er auch sagt, oh, ist mir doch jetzt nicht egal, hat sich auch drüber, fand er auch nervig, aber. Also jetzt geht's wirklich darum, ja, das sind Regeln, aber was ist die Verhältnismäßigkeit? Da habe ich gerade angesetzt. Du kommst nach diesem Ballermann-Tag und hast dir Punkt für Punkt erkämpft und sagst jetzt, ach scheiße, ich habe das irgendwie nicht hingekriegt. Ich muss mir jetzt, ja, dann nochmal die Punkte für so eine, naja, man muss auch sagen, dann Nachlässigkeit. Man kann ja nicht sagen, das ist jetzt Betrug. Es ist wirklich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Und das, da wird's wieder schwierig, Kieler Woche. Man muss wieder sagen, Buhl, Olympia-Segel, da bist du halt Profi. Du kümmerst dich auch um dein Material. Du weißt, dass solche Sachen passieren können. Wir hatten ja letztens, genau, da bin ich auch drauf gekommen, habe ich letztens drüber geschrieben, über die Weltmeisterschaft im 470er, wo unser deutsches Team hier, die Schmarkfort, ja Zweiter, Vize geworden ist. Und der Spanier, Xamar, mit seiner Vorstellerin Cardona, genau, um einen Punkt Weltmeister geworden ist. Und der hatte vorher, am Tag vorher, hat auch eben dreimal STP bekommen, weil er das gelbe Trikot nicht rechtzeitig abgeholt hat. Beziehungsweise seine Vorschotterin war sogar da, also das muss vorher beim Coaches Meeting wird dann dieses gelbe Trikot verteilt, auch für die Medien, klar, am nächsten Tag muss für die ersten drei müssen wissen das, dass sie die BIPs, sogenannten BIPs, tragen müssen. Und dann ich habe die Protestverhandlung gelesen, wäre im Aufzug stecken geblieben, hat dann noch einen Platten gehabt, naja, das hörte sich jetzt alles bisschen nach Ausrede an. Ist aber egal. Seine Vorstellerin war da, hat das Ding angenommen und jetzt haben die quasi, weil er nicht rechtzeitig da war, 3 Punkte Strafe bekommen.
Müssen die das anziehen dann für ein Foto oder wie geht das?
Ja, nee, du hast es dann während der ganzen Regatta, wie bei der Tour de France eben auch, hast du der Gelbe, hat das Führende, hat aktuell das gelbe Trikot an und dann gibt's noch das
Zweite. Ja, ich dachte nur, muss er rechtzeitig da sein, weil dann noch ein Pressefoto gemacht wird? Nee, weil dann würde ich es zum Beispiel noch verstehen, wenn da ein Sponsor drauf
vielleicht.
Ist.
Vielleicht, ja, wahrscheinlich.
Dieses glaube, Foto, das ist wie zum Beispiel nach dem Torjubel im Fußball, darfst du das Trikot nicht ausziehen, damit du den Sponsor, der zahlt ja auch Geld dafür. Das kann man übrigens noch verstehen.
Das kann sein. Ja, das kann sein, weiß ich gar nicht, aber trotzdem, wenn, weißt du, die haben am einen Punkt gewonnen, im Grunde diese 3 Punkte, wenn die jetzt dazu geführt hätten, dass er eben statt Gold nur Silber holt, dann sage ich, das kann doch nicht sein. Das ist, du kannst doch nicht an so einem Scheiß jetzt.
Naja, aber das ist, also ich weiß es nicht, aber wenn dem so wäre, dass das für ein Pressefoto, was dann gemacht werden muss und der erscheint da nicht, Das wäre wie, weiß ich nicht, wenn du bei der Fußball-Weltmeisterschaft dir das Trikot ausziehst nach dem Tor, dann kriegst du eine gelbe Karte und wenn, ja, du, wenn du dann im Halbfinale fehlst, dann fehlst du. Das
guter so, Vergleich
und mit das dem muss Trikot, man das
ist,
wissen.
Man denkt ja also, auch genau.
Ja, ja, klar, das, da denkt man auch, ist das affig? Ja, sagen ja auch viele, oh, ist das affig, die können das Trikot vor Jubel ausziehen. Trotzdem. Nee, der Sponsor bezahlt Millionen und der will natürlich bei dem Torjubel auch gesehen werden, dass da irgendwie bei dem bei
Real Madrid. Beim Segeln ist es nicht so. Ne? Ja, aber du hast schon recht, irgendwo ist da eine Idee hinter, will ich gar nicht bezweifeln, irgendwann, und das Problem ist nur, diese Regel gibt's dann irgendwie, so, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, also bei den olympischen Teams, die müssen alle ihr Material zusammen haben, wenn ich jetzt aber zur zweiten Hälfte der Kieler Woche, dann J70, die haben ganz wieder, ich habe ja auch vor 2 Jahren dann noch, weiß ich nicht, ein Riesendrama, da sind wir auch disqualifiziert worden, weil einer von der Crew hat beim Pinkeln die Schwimmweste ausgezogen und weil du aber die Schwimmweste die ganze Zeit tragen musst, bei Totenflaute und Sommerhitze musste man da Protest fahren, die sind disqualifiziert worden, wie auch eine FD-Crew und keine Ahnung. Also wo du sagst, sag mal, das, weil es steht dann in den Regeln und du musst sie immer anhaben, die Weste, so, und solche Sachen häufen sich, aber da ist jetzt auch nicht unbedingt die Kieler Woche für verantwortlich, sondern das ist dann, weil es eben, da sind ja olympische Regatten, Grand Slam eben, der Olympiaklassen finden da statt und dadurch hast du halt so einen ganzen Organisationsapparat zugestellt von World Sailing, nämlich so ein technisches Komitee, die dafür zuständig sind, diese Regeln einzuhalten. Und wenn die sagen, die Regeln werden nicht eingehalten, dann kriegen die selber irgendwie einen auf den Deckel. Und das hat nur überhaupt nichts damit zu tun, wie gesagt, J70-Klasse, da sind dann 60 Boote auch gewesen. Vielleicht sind da 5 Teams, Profiteams, die auch alles so zusammen haben. Die anderen kommen da irgendwie hin und freuen sich, eine Kieler Woche zu fahren. Die haben gar keine Ahnung oder wenig Ahnung vielleicht von den Regeln, wie die Segelnummern sagen. Sie leihen sich Boote zusammen. Man muss wissen, J70 ist natürlich, weniger haben eigene Boote. Die Clubs haben meistens die Boote. Jugendteams kommen dahin, die leihen sich ihre Trainingsboote. Da ist normalerweise kein Motor dabei. Da ist kein Funkgerät, kein Feuerlöscher, aber was du bei einer Klassenregatta haben musst. Die wollen da eben hin und ja, und zum Schluss, weiß ich nicht, da sind 25 Teams haben STP bekommen, weil sie sich zum Schluss nicht ausgecheckt haben. Das zeigt ja eigentlich nur, die haben es auch mal vergessen. Also es ist eben nicht so professionell wie im olympischen Bereich, sondern sind einfach Segler, Amateursegler, das sind Breitensportsegler, die da eben mitmachen. Und da kommt dann dieses olympische Regelwerk quasi da drauf, weil dass auch diese, wenn dann International Technical Committee Mensch irgendwie dabei ist, der muss auf die Regeln pochen. Ich habe übrigens deshalb auch, weil ich mich sehr geärgert habe, habe ich Bulli angerufen, dann habe ich Uli Vogelmeier angerufen, der auch in diesem, als Deutscher in diesem technischen Komitee sitzt und auch für, ja, hat mir genau erklärt, also wie sie das gemacht haben. Die sind dann teilweise an Land, gucken dann, wo jetzt die Messmarke fehlt, alles das, was sie von Land an Land machen können. Wenn die Segelnummern am Vortag falsch waren, dann gucken sie, oh, hat er sie verändert? Nee, hat er nicht gemacht, dann kriegt er noch einen. Und draußen auf dem Wasser wird natürlich dann kontrolliert. Aber er sagte auch, er versteht das Problem, sieht aber nicht die Schuld bei sich, sondern er ist da abgestellt, um diese Regeln einzuhalten. Und wenn man im Grunde sagen würde, ey, weißt du, ich dürfte zum Beispiel gar nicht mit meiner Segelnummer 188, was nicht die richtige ist für das Boot, hätte ich bei der Kieler Woche nicht segeln dürfen. Aber bei der Europameisterschaft haben sie, das ist okay, das ist von den Klassenregeln machen wir das so. Aber es wird im Endeffekt kommt da dieses Profisystem auf diesen Breitensport drauf gestülpt und da stimmt dann die Verhältnismäßigkeit nicht. Also das ist dann schon, und das ist natürlich, ja, die Kieler Woche wird dafür kritisiert, aber ist wahrscheinlich auch nicht so richtig fair, weil.
Aber warum organisiert die Kieler Woche dann nicht selber für diese nicht-olympischen Wettbewerbe? Also, das ist ja, es gibt ja diesen Wochenwechsel am Mittwoch, ja. Ist das, glaube ich, immer. Ja. Warum sagen die dann nicht zu diesen von der internationalen, sagst du tschüss, danke, schön, dass es einreichen konnte, oder jetzt machen wir das unter uns? Das ging doch auch, oder nicht?
Genau das sagt Uli Vogelmeier auch. Das könnte man ja dann machen. Aber die Kieler Woche-Organisatoren, oder haben sie auch, die würden einen Vogel zeigen, weil da muss ja komplett nochmal Anreisekosten, das sind ja alles Freiwillige, die das irgendwie machen, da kriegt ja, ist ja keiner profimäßig bezahlt, aber die werden schon Anreisekosten, Unterkunft, wird quasi dann irgendwie nochmal zusätzliche Orga, das ist so das Argument.
Das kann man nicht aus dem Kieler Pool nehmen, Leute, die hier sowieso sind, weil es gibt doch genug.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage, ob das eine Lösung des Problems wäre, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Da muss ja, es gibt ja international jetzt Judges, aber es gibt auch National Judges. Du kannst jetzt nicht einfach irgendeinen Kieler nehmen, sondern der muss dann auch die Ausbildung haben.
Ich würde es machen.
aber ich weiß, es sind auch da die Wettfahrt bestehen, auch DSV, die suchen immer nach Leuten, die sowas machen. Man muss auch großen Respekt davor haben, jemand, der wirklich dann freiwillig sowas macht und auch die Regeln dann kennt. Aber wie gesagt, auch diese International Judges, die haben, da gibt's selber andere Gremien, die sie beobachten. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, einen nicht wegen der Regelnummer rauswerfen, oder nicht raus, er sagt ja auch, oh Gott, in Palma werden diese Prozent, wär schon gut, dass man diese Prozentstrafen hat, weil sonst wären dann disqualifikationsfällig, was noch viel schlimmer wäre. So kriegst du halt vielleicht 3 Punkte aufgeschlagen auf dein Ergebnis. Also da scheint aber irgendwas mit dem System dann eben tatsächlich nicht zu stimmen. Und ich habe mir nochmal alte Geschichten raus, so von 505er, es gibt ja Klassen, die haben gesagt, wir kommen nicht mehr zur Kieler Woche. 505er ist ein gutes Beispiel, da war mal ein Riesenalarm auch auf Segelreporter, weil beziehungsweise die 505er haben dann ein Statement verfasst, was ich gar nicht verfasst habe, sondern ich habe es einfach nur abgebildet, das haben die öffentlich gemacht und da haben sich dann auch die Kieler Woche Organisatoren irgendwie aufgeregt, dass wir das Sprachrohr wären, keine Ahnung, das fand ich auch ein bisschen abwegig. Also die 505er sind tatsächlich, die waren ja früher, wenn ich erinnere, Wolfgang Hunger war ja immer der Rekord Kieler Wochensieger, die 505er finden nicht mehr statt, die haben gesagt, es ist zu teuer, diese ganzen Standard-Penalties finden sie doof und stattdessen sind die Flying Dutchmen aber zum Beispiel, die sind noch da, aber viele Klassen fehlen, Volkeboote, früher gab es, weiß ich nicht, Piraten, Kielzugvogel, gibt's alles nicht mehr. Das hat natürlich auch mit so einer Entwicklung zu tun. Das ist vielleicht das Bedenkliche. Also das Olympische, der Spitzensport, der wird bestimmt da funktionieren. Und wenn olympische Segelrennen wird, kann Kiel das ausrichten. Natürlich werden sie dann auch Startboote haben, die man verankern kann. Das ist ja nicht das größte Thema. Aber wirklich das große Fragezeichen ist, können die Breitensportler noch da behalten werden? Also um auf die Zahlen zu kommen, ich fand zum Beispiel auch ziemlich komisch, es gab ja eine Ilka 6 Weltmeisterschaft. Das war, mussten dann Weltmeisterschaftsstandards haben, auch von der Jury. Und danach wurde dann im nicht-olympischen Teil nochmal die Ilka 6, soll die gleichen Typen oder die gleichen Segler, Seglerinnen haben dann die Ilka 6 Kieler Woche ausgesegelt, also in der gleichen Klasse. Also, das ist natürlich auch wahrscheinlich eher ein bisschen politisch, um auf die Zahlen, die Meldezahlen zu kommen, die ja am Ende auch immer wichtig sind, um zu zeigen, welches Gewicht die Kieler Woche hat. Also ich habe da auch keine Lösung für, mir jetzt mal bewusst geworden, wie schwierig das eigentlich ist. Und auch ein Uli Vogelmeier, der dann im Endeffekt, ich meine, früher, ein paar von den Älteren werden ihn noch kennen, Günther Ahlers, der ist ja auch rumgelaufen und hat Leute disqualifiziert, auch, aber fand man auch nicht toll. Der hat auch Kritik abgekriegt. Der war schon irgendwie so ein knorriger Vermesser-Typ. Legendär eigentlich. Aber ja, toll war das auch nicht. Da hat man sich auch drüber aufgeregt. Also wenn die Regeln da sind und da vielleicht komme ich dann nochmal zum Schluss. Der eine Punkt ist richtig. Also was Uli auch sagte, er hätte genau mitgekriegt, bei dem Sign-In, Side-Out, wo wir eben drüber sprachen, wenn da 25 Typen sich nicht auschecken, dann denkt man, die sind draußen auf See. Und ja, irgendwann, also, wenn man da, und die haben wirklich hinterher telefoniert, dann teilweise müssen sie dann ist die Notfallnummer nicht richtig. Du hast immer so eine Notfallnummer abgespeichert, wenn der andere nicht da ist, der jetzt eigentlich. Und dann irgendwann steigen die Hubschrauber auf. Das verstehe ich auch bei so einem großen Event.
Versteht man, ja, finde ich auch. Also das kann man sich auch, ich meine, das wird ja besprochen und gesagt, ihr müsst ein- und auschecken. Das kann man sich merken. Ja, so, wenn man, wenn man da sagt, ja, wenn du das nicht machst, kriegst du ein Penalty, das finde ich auch noch okay. Ich finde Serifen und Nicht-Serifen finde ich halt blöd.
Ja, also, das ist völlig doof, aber dann natürlich auch das hat einen Hintergrund, wenn das nicht lesbar ist, dann geht auch so eine ganze, also das ist ja vom Prinzip her. Was ich noch viel blöder finde, das hatten wir ja auch schon mal länger, als ich noch G70 gesegelt bin, weißt du, wenn so Klassenregeln nicht eingehalten werden, das sind aber eher, da waren ja, ich weiß nicht, ob das du noch erinnerst, oder wurden ja die Kiele, also eigentlich sollen die Boote ja gleich sein und dann wurden welche, die Italiener waren ja, da haben die wurden richtige Sperren wie Dopingsperren quasi ausgesprochen, weil die Kiele geshaped haben, die haben quasi betrogen, ne? Also die haben sich ja unterschiedliche Boote, Sachen, die nicht erlaubt waren. Da musst du natürlich auch ein Gremium haben, das das kontrolliert und das war, die J70-Klasse wäre nie so groß geworden, ist damit die größte Sportbootsklasse der Welt und auch die wichtigste, wenn es da nicht so ein Gremium gibt, das eben penibel darauf erpicht ist und auch kontrolliert, diese Maße auch alle einzeln, damit die Boote gleich sind. Sonst kannst du dir da, ja, Gewicht ist die eine Sache, auch wenn du sagst, naja, was macht das denn wirklich was aus? Aber das ist ja dann, wenn um Zentimeter der Kiel ein bisschen weiter zum Beispiel nach unten sackt, dann kannst du da, weiß ich nicht, ein Zehntel vom Knoten rausholen, ja, der klar, dich logisch. Vom Verlierer zum Sieger macht. Und sowas braucht man ja auch, also es braucht auch Menschen, die sowas einhalten. Und ich habe auch höchsten Respekt davor, dass es Leute gibt, die das machen. Aber manche, und da ist vielleicht der Punkt, haben manchmal so dieses, vielleicht in dieser Funktion dieses Gefühl, diese Macht ausüben zu müssen, die können jemanden nicht so richtig ansprechen oder nicht richtig kommunizieren oder kommt arrogant rüber. Das ist aber, guck mal, ist beim Fußball doch auch, wenn er einen Schiedsrichter hat und der sagt, der redet gar nicht mit mir oder der, dann geht man auch, ist man ganz schnell auf Zinne. Und ich glaube, um da wieder den Kreis zu drehen, das ist eigentlich auch das, was Philipp im Ende möchte gehört werden, der Sportler möchte gehört werden. Und wir als, ich sag jetzt einfach auch mal Breitensportler, da zähle ich mich dann als Contender-Segler zu, als Nicht-Olympischer. Du willst da auf hohem Niveau segeln und die letzten Rennen haben es hingekriegt, muss man sagen, war toll und das Anker hat auch gehalten, auch bei 30 Knoten Wind. Und wir haben auch tatsächlich unser Programm, am letzten Tag haben sie das eine ausgefallene Rennen nachgeholt, haben wir voll durchgekriegt, also großen Respekt. Aber ja, vielleicht muss man einfach diese vielen Möglichkeiten, die alle jetzt in den Topf Kieler Woche Kritik fallen, es ist nicht alles fair, kommt nicht alles von der Kieler Woche, aber der Segelsport allgemein steht dann natürlich schon unter Druck, wie kann man segeln, ja, einfach besser zugänglich machen und weniger abschrecken durch so eine Scheiße, durch so eine, ja, vielleicht,
ich man muss auch Lösung. Sagen,
Korinthenkockerei,
du kommst es unter Lösen. Ich habe die Lösung, diese Probleme habe ich gar nicht, seit 25 Jahren nicht, die Lösung hat ein Wort, Fahrtensegel. Ja, dann hast du diesen Mist gar nicht, weißt du? Dann bist du fürs Ankern selber zuständig, ja, du sitzt viel, weißt du, der Uck an der Hose ist mir völlig egal. Ja. Das ist so, mein Fall speise ich mir selber, da muss ich nicht jemanden kommen lassen.
Hast ein ganzes Fäschchen hast du dabei.
Ja, da kommt abends kein Hafenmeister und sagt, aber die Markierung da oben ist ja völlig falsch. Dann sag ich, wenn du jetzt nicht gehst, schreibe ich dir SDP auf dein Häuschen.
Ja.
Nee.
Ja, aber das.
Früher gab es doch bei Facebook diesen Beziehungsstatus. Es ist kompliziert.
Ja.
Jetzt ist es ist so kompliziert, dass wir jetzt so seit anderthalb Stunden reden.
Nein.
Und eigentlich wollten wir noch ein anderes Thema anschneiden. Ich sage dir, das Ganze. Ich habe ja angefangen, dass du rückwärts gesegelt bist. Du bist auch noch sehr viel vorwärts gesegelt die Woche vorher. Ja, drei Sätze zu England. Ich frage dich und du musst schnell antworten. Was hast du in England gemacht?
Die Masters Ilka 7 Europameisterschaft gesegelt.
Wie viele Boote waren am Start?
Ja, in den sind da gibt der Ilka 6 und Ilka 7 und ich glaube in beiden Flotten waren jeweils so 65 Boote, also insgesamt ja, zweimal 65.
Und schon europäische Klasse am Start.
Ja, also sind schon, okay, Masters muss man sagen, ist man ab 30 und bis Open End am Ende ab 65, nee, ab 75 ist man Legend.
Super Bezeichnung für eine Altersklasse.
Masters, wa?
Masters, ja. Also,
ja,
ich wollte vor Jahren, ich habe ja früher Fußball gespielt, auch zum Teil auf ganz gutem Niveau sogar.
Ja, richtig.
Ein Tor. Und dann sollte ich mal, hat mich mein Freund, also willst du nicht mitspielen, SC Sternschanze. Ich war im Tor. Wir brauchen irgendwie wieder einen Torwart. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du dreimal Probetraining machen. Da war ich so Anfang 40, 43 oder so, 42. So habe ich da im Tor gespielt. Nach dem ersten Probetraining meinte der Trainer, du kannst sofort anfangen. Ich war echt gut da, also habe ich auch in dem Tag super geil gehalten. Sogar noch 2 Elfer, also Probe-Elfer gehalten. Und so, also war richtig gut. Und meinte, ey, du brauchst nicht nur 2 Probe, du kannst machen. Dann so, aber wo spiele ich denn da? Also wie alt bist du? Und dann sagt er, dachte ich so, alte Herren, ich war da voll raus. Sagte, nee, du bist, warte mal, Super Senioren.
So, Super,
was? Wie heißt das? Super Senioren. Da bist du irgendwie ab 43 kommst du da rein. Ich sag, ja. Was kommt danach? Nichts mehr. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das nicht gemacht. Ich hab gedacht, ich will das nicht. Aber
ja,
das ist Masters.
Ja, das finde ich so,
ne?
Geil. Ja, das ist Masters, aber da gibt's ja auch, also das heißt alles übergreifend Masters, aber du bist ja dann ab 30, das heißt wirklich von 35 auf 30, weil keiner, guck mal, Philipp Buhl wäre ja auch dann schon Master. Also du bist dann Apprentice Master, dann kommst du, dann wirst du Master, ich glaube 45 bis 55 bist du Master, dann wirst du Grandmaster, guck mal, 55.
Den kenne ich nur
65.
Aus der Musik, Grandmaster Flash.
Genau, genau. Und dann 65 bis 75 bist du Great Grandmaster. Und das Geilste ist dann, wo Fußball Westalter.
Über 100.
Nee, da bist du Legend.
Legend.
Legend ist doch geil, oder? Ja, und da war wirklich geil. So ein Typ, ich meine, die fahren dann vorne nicht vorne mit, aber da war einer mit 90, also der ist so mit so einem Helm gefahren, der sah zwar nicht mehr so ganz gesund aus, aber der muss ja gesund gewesen sein, sonst wäre er nicht Laser gefahren. Also das fand ich sehr cool und da waren halt viele, also das, da war wirklich das Schöne, das waren ja wirklich alte Kumpels von früher, als ich noch olympisch gesegelt bin, man hat sich wirklich, so ein Ire, der war auch in Savannah bei den Olympischen Spielen im Segeln, wo ich mich ja auch drauf vorbereite, wir haben auch trainiert da sogar mal zusammen und der Mark Little, der war auch bester in meiner Altersgruppe, ich bin der Achter geworden, das war
ja, ich wollte sagen, du bist
cool.
Nicht Master of Disaster, du bist schon...
Genau, das war cool und tatsächlich, was ich dann auch spannend fand, also ich glaube Zweiter über alles, also es ist nicht das Alter da, was auch mal, ist José Luis Doreste geworden und der ist Olympiasieger im Findingi 1988 gewesen.
Ui.
Und das heißt, er war 68 Jahre alt und man konnte immer so sehen, okay, auch wenn der so eine gelbe Socke am Mast hat, dann war das ein Great Grandmaster. Ich hatte jetzt eine blaue Socke und dann dachte ich immer, ach, wenn er so ein Alter ist, in dem fahre ich jetzt einfach mal weg, da starte ich mal neben dem, ja von wegen, ich kannte ja nicht alle nicht, der hat sich da auch, also echt fitter Typ und echt eine Legende, das war auch eine Ehre.
Ist das so, dass solche Leute, wenn du neben den segelst, die fahren einfach weg?
Nee, bei dem, das ging dann, ich konnte mich halten, aber war nicht so, dass ich dem, also der war im Endeffekt, klar, der ist Zweiter geworden, ich bin Achter geworden, der war besser bei Wind und da war noch so ein anderer Typ, der war ein bisschen jünger und der hat wirklich nachher nur Erste gefahren, Orlando Gladhill, ich glaube irgendwie, der war für Kanada, hat er wohl auch eine Olympiakampagne gemacht damals, als ich auch gesehen, den habe ich aber nicht so genannt, aber der war deutlich besser, was jetzt nicht mit dem Alter zusammen. Ich habe auch nochmal so gemerkt, offenbar ist auch nochmal so eine Grenze, wenn man dann pensioniert ist oder die Rentner, die dann wahrscheinlich ab 65, dann fangen die nochmal an, richtig Gas zu geben, segeln nur noch und die, deshalb haben sie wahrscheinlich den Altersunterschied dann irgendwie aufgebaut. Hat jedenfalls, aber das ist halt gar nicht der Punkt, was ich vielleicht nochmal, um beim Thema zu sein, also die Organisation da ist auch jetzt unfair im Vergleich zu Kieler Woche, aber das war so geil, also so professionell, eine Wettfahrtleitung, Hailing Island muss man sagen, ist ja auch eins der Top-Spots der olympischen Szene da in England. Da gibt's unsäglich viele Jollen, die da rumsegeln und jeden Abend Donnerstags- und Mittwochsregatta. Und dann hast du da so einen Profi-Wettfahrtleiter, der so geil kommuniziert hat auf dem Wasser. Dann immer Debriefing morgens jedes Mal. Wo hat der Wind hingehen? Wo kommt die Strömung her? Auch diese Sign-In, Sign-Out-Sachen, das war dann nicht elektronisch, dann waren dann ältere Damen vom Club, die haben, oh, hast du schon dein Gummi, hier hast du dein Bändchen, dann musst du immer, hingen dann alle an so einem Holztäfelchen, die hat sich gekümmert hier, das musst du noch nehmen, nicht, dass du es vergisst und so. Also süß, aber waren eben auch nicht, warte mal, wie viel waren das? tausende Segler bei der Kieler Woche, sondern es sind dann eben weniger, war dann sehr familiär.
Naja, aber es ist auch ein kleineres Budget und kleinere Organisationskomitee.
Genau. Also man genau.
Ja,
aber sehr bemüht. Aber ich glaube, das als Vorbild, vielleicht kann man das so abschließend sagen, so muss es eigentlich sein. Dann sind ja auch nicht jetzt nur irgendwie super Profis hier gesehen, sondern auch viele, die das so als Highland einmal mal nach England nehmen, in der Strömung da, das ist ja fast Solent gewesen, Hailing Island, Isle of Wight in der Nähe, auf einem tollen Revier, und es war wirklich jeden Tag Seebrise, was wir da auch nicht kennen, also Sommer, Sonne und Thermik immer um 13 Uhr und alles bis, weiß ich nicht, 12 bis 20 Knoten Wind und einfach wunderschönes Segeln mit Freunden und man hat sich fit gefühlt, haben nicht alle unterm Sauerstoffzelt gelegen, aber das hätte man vielleicht nochmal, das wäre vielleicht noch Verbesserung, wenn man das an Land noch aufgestellt hätte, so ein paar Tage da.
Mache ich beim nächsten Mal, mache ich das Zelt genau. Da für euch.
Ja, sehr gut.
Apropos nächstes Mal, nächste Woche sind wir wieder mit einem E-Mocker-Spezial, haben wir schön das Cups.
Genau, Kurs der Cups. Schon wieder drüber. Das ist wirklich spannend, was
da. Ja, finde ich auch. Wir sind stoisch. Den regulären Podcast lassen wir die Mokka raus. Deshalb haben wir den Mokka-Podcast.
Ja.
Und da können wir noch einen schönen Schluss machen. Wir reden jetzt wieder über Organisation. Wir sind ja selber gerade dabei, was zu organisieren. Also mit Hilfe von, wir verraten noch nicht mit wem. Aber vielleicht kündigen wir schon mal an, für alle die vorhaben, zum Torestadt nach Kiel zu fahren, bereitet euch vor, dass ihr bei einem Event, an dem wir auch sind, auch teilnehmen könnt, wenn ihr wollt. Wir arbeiten gerade. Was für ein
Cliffhanger, du.
Wir arbeiten gerade dran, ja. Mit einem tollen Segelverein direkt da, in dem Umfeld der Tore live zu gehen, und mehr sagen wir noch nicht, ne? Nee. Des Tore, ne? Ich habe der Tore gesagt.
Doch, das Tore finde ich sowieso eigentlich kacke, weil das heißt ja The Ocean Race Europe.
Ja,
aber ist besser, ne? Tore, ja, sagen Tore, wir so. Ne?
Ja, genau.
Sagen wir so.
Mein Mann sagt, also ich habe mir das so angewöhnt, weil das wird Tore abgekürzt und.
Ja, klar. Nee, schreibe ich auch immer, aber ist irgendwie komisch, ja.
Gut, ja? Dann vielen Dank. Erhol dich gut. Mhm. Und wir sprechen uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.